BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Die Wirtschaftsweisen haben uns diese Woche das erzählt, was wir alle schon wissen. Die Wirtschaft wird in diesem Jahr schrumpfen. Und sie haben das gesagt, was keiner wahrhaben will, aber zunehmend auch allgemeingut ist. Auch im kommenden Jahr wird es nicht besser sein. 2025 soll die Wirtschaft um sage und schreibe 0,4% wachsen. Ich würde sagen, wenn die Politik so weitermacht, schaffen wir nicht mal das. Allerdings, wenn man das Gutachten anschaut, muss man schon fragen, liegt es nur an der Politik oder liegt es nicht auch an den Ratgebern für die Politik? Denn die Maßnahmen, die der Sachverständigenrat vorschlägt, sind auch nicht wirklich überraschend. Wichtige Themen wie beispielsweise das Energiekostenproblem werden nicht so richtig angesprochen und andere wie der Wunsch nach mehr Investitionen sind lange bekannt. Und auch die angedeutete Bereitschaft, die Schuldenbremse noch aufzuweichen, ist nun wirklich nicht innovativ. Damit fügt sich das aktuelle Gutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen ein in einen Wahlkampf, bei dem man jetzt schon sehen kann, dass die Parteien darauf setzen, die grundsätzlichen Divergenzen, also den grundsätzlichen Streit über die Lösungsansätze zur Bewältigung der Krise zu kaschieren. Und damit ist die Gefahr groß, nicht nur, dass wir einen langweiligen Wahlkampf haben, der die wichtigen Themen ausblendet, sondern viel schlimmer, dass die neue Regierung, die wir bekommen, weiterhin nicht die Kernprobleme Deutschlands löst. Dabei ist klar, was uns fehlt, ist dringend ein anderer Politikansatz. Und genau darüber spreche ich in dieser Woche mit meinem Gast. Ich fand es in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In dieser Woche wurden wir erneut daran erinnert, wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft steht. Am Mittwoch haben die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten der Bundesregierung überreicht.
Wir erwarten in diesem Jahr, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,1% sinkt. Damit revidieren wir unsere Prognose im Vergleich zum Frühjahr um 0,3% nach unten. Für das kommende Jahr rechnen wir mit nur einem geringfügigen Wachstum von 0,4%. Und das sind dann 0,5% weniger als noch im Frühjahr erwartet. Das schwache Wachstum ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Produktion und Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe gesunken ist. Besonders auffällig ist, dass die Erholung der Weltwirtschaft nicht mehr so stark zu einem Anstieg der Exporte führt wie früher. Ein weiterer wichtiger Grund für das schwache Wachstum ist, dass der private Konsum nur wenig zugenommen hat. Und das, obwohl die Realeinkommen inzwischen deutlich gestiegen sind. Die Sparquote ist weiterhin höher als vor der Pandemie und das dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen.
Die Sachverständigen zeichnen ein Bild einer schwer angeschlagenen Wirtschaft, die seit 5 Jahren, wir wissen es, faktisch stagniert. Die Energiepreise sind immer noch höher als vor dem Corona-Schock. Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erodiert ganz offensichtlich. Die Arbeitsproduktivität sinkt, also genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir Wohlstand erhalten wollen. Während sich das BIP-Niveau in der Eurozone bereits um 4% und in den USA sogar um 12% über dem Vor-Corona-Niveau bewegt, wird es in Deutschland auch im nächsten Jahr noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Deutschland, so stellen die Wirtschaftsweisen fest, falle gegenüber anderen fortgeschrittenen Industrieländern zurück. Ja, Wahnsinn, fragt man sich da. Habt ihr es auch schon gemerkt? Genau das passiert. Was schlagen denn die Wirtschaftsweisen vor, was wir tun sollten? Nicht so wahnsinnig viel. Das Kernproblem der deutschen Wirtschaft, die völlig überhöhten Energiepreise, wird zwar angesprochen, aber was zu tun ist, bleibt unklar. Die demografischen Herausforderungen für eine Finanzierung der Sozialsysteme, werden auch nicht groß angesprochen. Na gut, da gab es vergangene Gutachten, aber man hätte zumindest noch mal mahnen sollen, hier zu handeln. Ebenso nicht groß thematisiert sind die weiterhin aus dem Ruder laufenden Steuern und Abgaben. Angesprochen werden Infrastruktur und Bildung. Das ist natürlich nicht falsch. Und hier plädieren die Wirtschaftsweisen dafür, die Schuldenbremse, ich zitiere, stabilitätsorientiert, Zitat Ende, umzubauen. Man könnte auch sagen, man möchte sie lockern. Interessant fand ich die Argumentation. Angeblich würde die Schuldenbremse keinen Handlungsdruck zur Priorisierung der öffentlichen Ausgaben erzeugen. Das finde ich witzig. Denn ich hätte gesagt, natürlich gibt es Handlungsdruck, denn sonst würde die Politik nicht so jammern, dass es sie gibt. Was wir natürlich nicht ändern können, ist, dass diese Priorisierung von der Politik völlig falsch vorgenommen wird. Das sprechen die Wirtschaftsweisen in der Tat auch an. Da wird gesagt nach dem Motto, naja, die können nicht besser priorisieren. Lass uns doch priorisieren, weshalb sie Quoten für Bildungs- und Verteidigungsausgaben vorgeben wollen. Nach dem Motto, wir schreiben das fest, 4% beispielsweise für Verteidigung, und da muss die Politik sich dran halten. Das finde ich persönlich wieder ganz gut. Das geht ein bisschen in die Richtung meiner Vorschläge. Ich finde in Summe aber zu sagen, ach naja, wir machen einfach mehr Schulden, statt anzusprechen, wir haben da ein riesiges Problem mit unserem Ausgabenverhalten, das finde ich schon problematisch. Ich finde auch die Idee, das Infrastrukturproblem durch einen Verkehrsinfrastrukturfonds zu lösen, der die Einnahmen aus der Lkw- und Pkw-Maut bekommt, so es meine gibt, auch nicht so falsch. Wobei ich sagen würde, warum ein Fonds, warum nicht gleich eine separate Gesellschaft, die sich eben zum Beispiel um die Autobahnen kümmert. Insofern kann man eigentlich der Politik gar nicht böse sein, dass sie keine richtigen Maßnahmen ergreift, wenn selbst die Ratgeber der Regierung vor knallharten Forderungen mit Blick auf grundlegende Reformen zurückschrecken. Wir wissen, dass der Rat zwar politisch unabhängig ist, zugleich wissen wir aber auch, dass die Mitglieder von der Politik benannt werden. Und da muss man feststellen, haben die letzten Ernennungen offensichtlich den Rat politisch eher in Richtung Staatsgläubigkeit verschoben. Früher kam das sogenannte Minderheitsvotum von den Ökonomen, die den Gewerkschaften nahestehen. Ich erinnere an Peter Bofinger. Heute kommt es von Professorin Veronika Grimm. Diese war übrigens im Podcast 166 mit dem Titel Steuererhöhungen gegen die Rezession schon mal bei mir zu Gast. Sie hat an mehreren Stellen des Gutachtens ein sogenanntes Minderheitsvotum abgegeben und sich dabei von ihren Kollegen durch eine eher marktfreundliche und liberale Sichtweise differenziert. Konkret fordert sie beispielsweise den Rückzug des Staates aus Wirtschaftsbereichen, die nicht zu den Staatsaufgaben zählen, zum Beispiel keine Rettung strauchelnder Unternehmen und auch keine umfangreichen Energiesubventionen für die Industrie. Sie ist für mehr CO2-Bepreisung und im Gegenzug den Abbau von Regulierungen und sie ist, ich zitiere, für eine konsequente Ausgabenkritik. Also die Hinterfragung, ob der Staat, der fast schon 50% der Wirtschaftsleistung des Landes für sich beansprucht, nicht unter Umständen doch etwas sparen könnte. Meine Haltung kennen Sie, ich denke, definitiv. Wie gesagt, das ist nun im Sachverständigenrat der Bundesregierung eine Minderheitsposition. Das passt aber ins Bild. Das passt ins Bild der Lage der Wirtschaft. Das IFO-Institut hat nämlich in der vergangenen Woche gemeldet, dass es weiterhin immer schneller bergab geht, gemessen am Einbruch der Auftragseingänge.
Die deutsche Wirtschaft leidet immer stärker unter fehlenden Aufträgen. Im Oktober berichteten 41,5% der Unternehmen über Auftragsmangel. Das ist der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009. Der Mangel an Aufträgen hemmt weiterhin die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der IFO-Umfragen. Kaum eine Branche bleibt verschont. In der Industrie berichtete fast jedes zweite Unternehmen 47,7% von fehlenden Aufträgen. Gerade die Kernbranchen wie Maschinenbau, Metall und Elektroindustrie sorgen sich.
Aber diese ganzen Trübsal, den ganzen schlechten Zahlen, gibt es dann doch noch einen Lichtblick.
Rechts- und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer blicken im Moment weniger sorgenvoll auf ihre Auftragslage. Hoher Bürokratie- und Regulierungsaufwand bescheren ihnen eine hohe Nachfrage nach Beratung.
Das ist doch mal schön. Der Staat schafft also mit seiner Regulierungs- und Bürokratiewut doch noch Arbeitsplätze. Bei Wirtschaftsprüfern, bei Steuerberatern, bei Rechtsberatern und ich glaube auch bei Unternehmensberatern, die dann helfen müssen, irgendwelche Lieferkettengesetze und Prozesse entsprechend aufzusetzen. Sind das die Jobs, die wir brauchen? Ich bin ziemlich skeptisch. Denn auch so ist der Staat bereits der größte Arbeitsbeschaffer im Land. Zitieren wir aus einer anderen Studie des IFO-Instituts.
Gemessen in Vollzeitäquivalenten waren 2022 in Deutschland 4,56 Millionen Personen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Dies entspricht 62 Beschäftigten je 1000 Einwohner. In den Jahren 2000 bis 2008 war die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zunächst bis auf 55 Beschäftigte je 1000 Einwohner zurückgegangen. Seit 2008 bis 2021 war sie jedoch erneut um 13% angestiegen. Der Großteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist auf Landesebene beschäftigt, gefolgt von den Kommunen. Auf diese beiden Ebenen geht auch der Beschäftigungsanstieg vornehmlich zurück. Auf Landesebene waren 2008 rund 24 Beschäftigte je 1000 Einwohner im öffentlichen Dienst angestellt. Die Beschäftigung wuchs bis 2022 auf 27 Beschäftigte je 1000 Einwohner an. Dies entspricht einem Anstieg von 12,5% in 14 Jahren. Auf Kommunalebene stieg die Beschäftigtenzahl je 1000 Einwohner von 16 im Jahr 2008 auf 18 im Jahr 2022. Auf Bundesebene und bei der Sozialversicherung blieb die Beschäftigung im öffentlichen Dienst in den vergangenen 20 Jahren recht konstant.
Besonders stark wächst dabei der Bereich, der für die Verwaltung der Verwaltung zuständig ist.
Das Wachstum auf der Kommunalebene lässt sich auf die steigenden Beschäftigtenzahlen in den großen Bereichen zentrale Verwaltung sowie Soziales und Jugend zurückführen. Im Bereich zentrale Verwaltung wuchs insbesondere die innere Verwaltung mit 32% von 2012 auf 2021. Die innere Verwaltung machte mit insgesamt 303.650 Vollzeitäquivalenten ca. 21% der Beschäftigung auf kommunaler Ebene aus.
Das ist doch schön. Die Beamten verwalten sich immer aufwendiger selbst und wir dürfen das bezahlen. Der Staat wächst und wächst. Und dabei ist der Staat ohnehin schon der größte Arbeitgeber. Platz 1 ist in der Tat der öffentliche Dienst der Länder mit fast 2,4 Millionen Beschäftigten. Gefolgt von den Kommunen mit fast 1,5 Millionen Beschäftigten und dem Bund mit fast 500.000 Beschäftigten. Auf Platz 4 der größten Arbeitgeber Deutschlands folgt dann Edeka, worauf dann auf Platz 5 erneut der öffentliche Dienst folgt, nämlich die Sozialversicherungsträger mit 370.000 Beschäftigten. Auf Platz 6 Volkswagen, eigentlich ja auch nicht 100% privat, wie wir wissen, mit noch, muss man sagen, 294.000 Mitarbeitern, gefolgt von der Bahn mit 207.000 Mitarbeitern. Danach kommen so Unternehmen wie Continental, Rewe, Mercedes, DHL, Robert Bosch, BMW etc. etc. Aber man muss ganz klar sagen, der Staat ist der größte Arbeitgeber. Das muss per se nicht schlecht sein. Aber wenn es dazu führt, dass die Bürokratie aus dem Ruder läuft, wenn es dazu führt, dass die Bürokratiekosten aus dem Ruder laufen, ist das ein massives Problem. Passend dazu die Meldung ebenfalls aus dieser Woche, nochmals vom IFO-Institut, wonach die Schätzung dahin geht, dass die Bürokratie Deutschland jährlich immerhin 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kostet. Da könnte man was dran tun, meinen die Autoren. Man könnte zum Beispiel digitalisieren. Würde man digitalisieren und hätte es wie in Dänemark, Stammhörer wissen das, mein beliebtes Vorbild, würde man immerhin eine um 96 Milliarden höhere Wirtschaftsleistung pro Jahr erzielen. Der Staat wächst, die demografische Entwicklung ist negativ, die Arbeitsproduktivität sinkt, das alles kann nicht funktionieren. Auf der anderen Seite schrumpft natürlich der private Sektor. Wir wissen es, es gibt eine lange Liste von Stellenabbau. Deutsche Bahn, minus 30.000, ZF Friedrichshafen, minus 14.000, Continental, minus 13.000, SAP, minus 5.300, Bosch, minus 3.760, Tesla, minus 3.000, Ford, minus 2300 etc. etc. Das Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, welches ich hier zitiere, veröffentlicht auf der eigenen Webpage regelmäßig ein trauriges Update.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Wir haben also mehr Staat, weniger Privatwirtschaft, genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Aber es ist ja nicht so, dass die Unternehmen gar nicht investieren oder keine Arbeitsplätze schaffen. Sie tun es halt nur nicht hier. Nach Angaben der Bundesbank gab es seit 2010 einen Nettokapitalabfluss von mehr als 650 Milliarden Euro aus Deutschland. Fast 40% dieses Kapitalabflusses fanden demnach seit 2021, also seit dem Amtsantritt der Ampel, statt. Insgesamt, so die Bundesbank, haben deutsche Unternehmen seit 2010 immerhin 1,7 Billionen Euro im Ausland investiert. Investitionen, die wir durchaus auch im Inland hätten gut gebrauchen können. Währenddessen wird immer deutlicher, dass die Politik statt auf Reformen zunehmend auf Schulden setzt. Auch Friedrich Merz, nun, wo er der Macht nahe kommt, gibt bereits Zeichen für eine Bereitschaft, die Schuldenbremse aufzuweichen.
Selbstverständlich kann man das reformieren. Die Frage ist, wozu? Mit welchem Zweck? Was ist das Ergebnis einer solchen Reform? Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein. Ist das Ergebnis, es ist wichtig für Investitionen, es ist wichtig für Fortschritt, es ist wichtig für die Lebensgrundlage unserer Kinder? Dann kann die Antwort eine andere sein.
Sie wissen, dass ich überhaupt nicht gegen deutlich mehr Schulden bin. Aber ich will erst Reform, dann Schulden. Und ich will vor allem nicht mehr Geld in den Händen der Politik, die das Geld ohnehin nur verplempert. Wenn, dann sollte das Geld von Profis verwendet werden, die das Geld nach den Kriterien der Effizienz und Effektivität verwenden und nicht nach politischen Zielvorgaben. Übrigens, die Kapitalmärkte wittern schon die Zeitenwende bei den deutschen Schulden. Kaum war Christian Lindner entlassen, stiegen die Zinsen. Bloomberg berichtet.
Händler bereiteten sich auf die Möglichkeit weiterer Anleihenverkäufe in Deutschland vor, nachdem der Finanzminister entlassen wurde. Einige Marktteilnehmer denken über eine neue Regierung nach, die gegenüber höheren Schulden toleranter sein könnte. Ein weithin beachteter Indikator für die Angst vor dem Anleihenangebot stieg, wobei die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen über den entsprechenden Swap-Satz kletterte. Die Differenz zwischen Anleiherenditen und Swap-Sätzen, der Swap-Spread, ist ein wichtiger Indikator. Historisch gesehen war der Spread positiv, da Staatsanleihen sicherer sind als Swaps, bei denen die Gegenpartei in der Regel ein Finanzinstitut ist. Doch diese Beziehung wurde am Donnerstag auf den Kopf gestellt. Diese Maßnahmen spiegeln die Befürchtungen der Anleger vor einem Anstieg des Schuldenangebots wider. Ein weiteres Zeichen wachsender fiskalpolitischer Bedenken war, dass die Rendite 30-jähriger Anleihen stärker stieg als die 2-jährige, was den Spread auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Jahren brachte.
Das zeigt Folgendes. Zum einen spielen Schulden durchaus eine Rolle. Vor allem dann, wenn man sie nicht richtig verwendet. Wenn die Kapitalmärkte also denken, dass wir entweder unsere gute Bilanz zugunsten unserer Freunde im Euro opfern, oder aber, wenn die Kapitalmärkte denken, wir machen wie die anderen auch Schulden für Soziales statt zu investieren, dann ist diese Reaktion der Kapitalmärkte nur rational. Wenn nun die Steuereinnahmen einbrechen, stehen wir vor einem massiven Problem. Gerade auch die Kommunen. Droht uns nun eine Abwärtsspirale? Die Unternehmen haben nicht investiert, der Staat hat nicht investiert, die Wirtschaft schrumpft, wir haben Strukturwandel verpasst, die Steuereinnahmen sinken, der Staat kann noch weniger investieren, die muss die Abgaben leicht erhöhen, Grundsteuern und ähnliches. Daraufhin machen noch mehr Unternehmen hierzulande dicht. Also ist es eine Abwärtsspirale, die wir überhaupt noch stoppen können? Was können wir tun, um so eine Abwärtsspirale zu verhindern? Das möchte ich jetzt diskutieren. Und zwar mit jenem Mann, der bereits in der Folge 41, also ganz am Anfang der Karriere dieses Podcasts, der Folge 41 mit dem Titel Deutschland hat keine Teflonwirtschaft, dramatisch gewarnt hat vor dem, was wir heute erleben. Und immerhin ist das schon 4 Jahre her. Professor Stefan Kurz.
Wir machen uns immer weniger Gedanken darüber, was eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstands ausmacht. Da sind wir möglicherweise Opfer des eigenen, zum Teil auch eingebildeten ökonomischen Erfolgs. Wir sehen seit Jahren, wenn wir jetzt von den Jahren vor der Corona-Krise sprechen, rückläufige Arbeitslosenzahlen, nahezu Vollbeschäftigung. Gleichzeitig konnten auch die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Es hat so möglicherweise eine Stimmung sich breit gemacht, als sei die deutsche Wirtschaft so eine Art Teflon-Veranstaltung, an der alles abprallen würde, was man sich wirtschaftspolitisch einfallen lässt. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass wir seit den großen Agenda-Reformen Anfang der 2000er Jahre eigentlich gar keine standortstärkenden politischen Initiativen mehr erlebt haben. Nur droht jetzt eben eine Entwicklung, andere haben ja auch nicht geschlafen in der Zeit, wo wir möglicherweise zu spät reagieren. Und wie wir jetzt mit einem so wichtigen Wirtschaftsbereich wie der Automobilindustrie umspringen, der wir ja praktisch die kalte Schulter zeigen und in der Krise, in der akuten Krise jetzt darüber diskutieren, ob die Grenzwerte nicht sogar noch gesenkt werden sollen, also verschärft werden sollen, das spricht nicht dafür, dass sich alle dem Ernst der Lage wirklich bewusst sind.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Stefan Kurz komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem erneuten Gespräch mit Professor Stefan Kurz.
Professor Stefan Kurz ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und ist Vorsitzender der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Professor Kurz war bereits 3-mal bei BTO zu Gast. In Folge 41 warnte er deutlich vor den Folgen der falschen Wirtschaftspolitik in Deutschland. Erneuert hat er seine Warnung im Dezember 2021 in Folge 113 mit dem Titel Die Megatrends für Deutschlands Zukunft, wo er deutlich machte, dass die Transformation der Wirtschaft eben kein neues Wirtschaftswunder auslösen würde. Zuletzt erläuterte er in Folge 232 die Grundgedanken von Friedrich August von Hayek.
Sehr geehrter Herr Professor Kurz, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Professor Kurz, ich habe in den letzten Tagen viel an Sie gedacht. Sie waren ja, wie gesagt, schon öfters bei mir zu Gast und ein Podcast mit Ihnen hat einen ganz tollen Titel gehabt, nämlich den Titel Deutschland hat keine Teflonwirtschaft. Das ist schon einige Jahre her, witzigerweise. Da stelle ich wieder fest, wie lange ich schon Podcasts mache. Und zum anderen habe ich dann gelesen gestern vom IFO-Institut die Umfrage nach dem Motto, wie ist es eigentlich mit der Auftragslage in Deutschland? Und da war die Aussage, alle jammern, außer Steuerberater und Juristen, die sich über den Boom freuen, weil sie Unternehmen helfen, besser mit den neuen Formularen umzugehen, mit den rechtlichen Anforderungen. Da habe ich mir gedacht, oh Mann, die Teflon-Wirtschaft, die haben wir auch nicht mehr. Also wie ist die Lage? Und was sollte man tun? Darüber wollen wir heute reden. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz mit der Lage. Kollege Fratscher, der ja auch jetzt auf allen Kanälen unterwegs ist, hat es diese Woche wieder gesagt, war hart, aber fair. Es ist 80% Psychologie. Also ist in Wirklichkeit alles in Ordnung und wir haben nur schlechte Laune.
Ja, also von solchen Einschätzungen halte ich überhaupt gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie man zu solchen Prozentzahlen kommt. Die Stimmungslage hat natürlich Einfluss auf ökonomische Entscheidungen, aber die Stimmungslage ist wiederum nicht unabhängig von den harten Tatsachen. Die Stimmung hat ja Gründe, warum sie so ist und nicht anders. Und zu sagen, die Leute bilden sich das nur ein und eigentlich sei es besser, also von solchen Diagnosen halte ich nun sehr wenig, sondern da sollte man sich schon auf die Suche machen, ja, woran könnte es denn liegen, dass die Geschäftsklimadaten beispielsweise so schlecht sind, wie wir sie derzeit hereinbekommen.
Ja, und woran liegt es denn?
Das liegt an einem ganzen Bündel an Faktoren. Wenn wir jetzt mal rein auf die politische Sphäre schauen, würde ich schon sagen, die Wirtschaftspolitik in Deutschland steht vor einem Scherbenhaufen. Wir sind die lahme Ente der Weltwirtschaft und werden als Standort in den Rankings schon seit Jahren nach unten durchgereicht. Und das sind eben nicht nur handwerkliche Fehler, wie es oftmals heißt, sondern es sind konzeptionelle Fehler. Man könnte es auch so formulieren, also beim kleinteiligen Klempnern mit Subventionen und Regulierungen macht auch Übung nicht den Meister, sondern wir brauchen tatsächlich einen Kurswechsel, der im ökonomischen Bereich wieder mehr Raum gibt für Marktprozesse und wo sich die Politik auf die Rolle des Rahmensetzers zurücksetzt. Und das haben wir in den vergangenen Jahren eben krass missachtet. Und dahinter stand die Vorstellung, wir haben einen so bärenstarken Wirtschaftsraum hier in Deutschland, der kann alles ab. Da können wir nach Belieben schalten und walten als Wirtschaftspolitiker, wie wir wollen, insbesondere im Bereich der Energiepolitik. Und das wird schon irgendwie alles glatt gehen. Das hat ja damals auch diesen eigentlichen No-Brainer, dass Deutschland keine Teflon-Ökonomie ist, auch überhaupt provoziert. Nämlich die Warnung, dass selbst dann, wenn ein Wirtschaftsraum insgesamt in guter Verfassung zu sein scheint, man trotzdem auf dem Pfad der Ordnungspolitik bleiben sollte. Andernfalls kann man eben sehr schnell in den Graben geraten. Und da sind wir jetzt.
Also meine Wahrnehmung war so ein bisschen der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass wir eigentlich gar nicht so viel Wirtschaftspolitik hatten. Vielleicht irre ich mich da auch. Also ich habe gesehen, der Staat hat halt viel Geld für Soziales ausgegeben und nicht investiert. Ist für mich keine Wirtschaftspolitik. Und ja gut, die Energiewende, das ist ja nun getragen vom Wunsch, Klimaneutralität zu erzielen. Also fangen wir erstmal an, gab es eigentlich Wirtschaftspolitik?
Naja gut, also auch die Sozialpolitik ist natürlich immer mit einem Bein in der Wirtschaftspolitik. Also wenn ich eine Sozialpolitik, insbesondere hier eine Rentenversicherungspolitik betreibe, die immer weiter an der Abgabenschraube dreht und schlichtweg ignoriert, dass das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern sich immer weiter verungünstigt, ja, dann drehe ich an der Abgabenschraube und damit habe ich unmittelbar einen Standortfaktor verschlechtert, insbesondere für diejenigen, die noch jung sind und insbesondere für die, die wir ja gewinnen wollen im Wettbewerb um die Talente der Welt, damit sie aus der übrigen Welt als gut qualifizierte möglichst nach Deutschland kommen. Die wird man nicht gewinnen können, wenn wir sagen, wir brauchen euch in erster Linie als Rentenbeitragszahler, damit wir diejenigen, die jetzt im Ruhestand sind, auskömmlicher ausstatten können. Das ist dann unmittelbar natürlich eine Wirkung, die wirtschaftspolitisch relevant ist. Die gesamte Subventionspolitik, die versucht, Standortnachteile jetzt durch alle möglichen Subventionsformate, sei es ans einzelne Unternehmen, sei es für bestimmte Technologien, sei es auch ganz allgemein wieder zu übertünchen, macht den Standort auch nicht wettbewerbsfähiger, denn das muss ja an anderer Stelle wieder erwirtschaftet werden, ohne dass dafür irgendein Mehrwert steht. Die gesamte Energiepolitik, die Dekarbonisierungspolitik, hantiert mit lauter Instrumenten, die sich gegenseitig ins Gehege kommen, die also gar nicht der Zielerreichung dienen, sondern die am Ende nur dazu führen, dass die Dekarbonisierung insgesamt teurer wird als nötig. All das hat natürlich unmittelbare Konsequenzen für den Standort Deutschland. Das sehen wir eben gerade, dass wir hier die Grenzen der Belastbarkeit jetzt schon viel zu weit überschritten haben.
Können Sie mal ein Beispiel geben für diese unterschiedlichen Instrumente der Energiepolitik, die sich widersprechen?
Fangen wir mal mit dem Positiven an. Wir haben ja in der Europäischen Union einen Zertifikatehandel für die CO2-Emissionen. Damit sind in den davon abgedeckten Bereichen die Emissionen gedeckelt. Und alles, was wir jetzt noch zusätzlich tun, beispielsweise in der Stahlindustrie jetzt viele Milliarden dafür ausgeben, bestimmte Stahlproduktionsformen zu dekarbonisieren, wird keinen weiteren emissionssenkenden Effekt haben, sondern hier mischt sich der Staat jetzt in die Lösungssuche ein, wie man denn dazu kommen kann, dass man jetzt CO2-Emissionen vermeidet. Das heißt, hier wird sehr dirigistisch vorgegangen mit Instrumenten, die dann eben im Ergebnis dazu führen, dass wir in Deutschland vielleicht weniger CO2-Emissionen haben. Dafür werden aber mehr Zertifikate frei in anderen Ländern, können dann dort entsprechend zusätzliche Emissionen ermöglichen. Auch der vorgezogene Dekarbonisierungstermin 2045 geht in dieselbe Richtung. Also es wird dadurch bis 2050 kein Gramm CO2 weniger emittiert, wenn die Deutschen sagen, wir wollen schon 5 Jahre vorher sein. Damit machen wir dann unseren europäischen Nachbarn das Leben ein bisschen leichter. Wenn man das will, fein. Aber dem Dekarbonisierungsziel dient man damit eben nicht.
Jetzt war ja bei mir vor ein paar Wochen Kollege Krebs zugange und der hat bei dem Thema Unterstützung der Transformation, das Beispiel ThyssenKrupp, anders argumentiert. Der hat gesagt, wenn ich nur auf den Preis setze, dann wird es ThyssenKrupp nicht machen können. Also quasi, wenn ich möchte, dass die Firma die Transformation besteht, dann muss ich ihr helfen, die Kosten erstmal zu übernehmen.
Ja, erstmal, das klingt so, wie in Zukunft wird das dann der Industriestandard sein, nach dem alle arbeiten. Das wissen wir aber noch gar nicht. Es kann durchaus sein, dass diese energieintensiven Industrien hierzulande keine Zukunft haben, weil eben auch die erneuerbaren Energien in anderen Teilen der Europäischen Union oder auch in anderen Teilen der Welt besser eingesetzt werden können. Also da nimmt man ja schon die Marktergebnisse vorweg. Das ist diese alte Erzählung, wir bauen eine Brücke in das Energie-Eldorado, was sich dann einige erträumen, wenn die Dekarbonisierung dann abgeschlossen ist. Das übersieht aber jedes Mal, dass die systemischen Energiekosten, die auf uns zukommen, deutlich höher sein dürften als in anderen Teilen der Welt, weil wir es ja hierzulande weiterhin mit einem Sonderweg zu tun haben, dadurch, dass wir nur auf erneuerbare Energien ausgerichtet sein wollen. Am Ende dieses Weges, während alle anderen eben immer noch eine maßgebliche konventionelle Energiequelle an Bord haben, mit dem sie denn die Erneuerbaren kombinieren. Und das dürfte es dann im Verbund deutlich günstiger machen als den Weg, den wir hier einschlagen. Und damit ist eben, solange man auf diesem Pfad bleibt, die Zukunft für energieintensive Aktivität in Deutschland äußerst düster.
Ich habe mir das mal so versucht zu erklären. Ich glaube, und dann korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. In der fossilen Welt gibt es eigentlich einen Weltmarktpreis für Energie. Das heißt, ob ich jetzt, gut, Saudi-Arabien ist ein bisschen günstiger als Deutschland, weil man keine Transportkosten hat. Vergessen wir erstmal die Steuern. Ja, vergessen wir mal die Steuern und die Transportkosten. Aber im Prinzip ist es so, weltweit habe ich einen Energiepreis. Und das heißt, energieintensive Industrie muss sich nicht unbedingt an der Quelle der Energie ansiedeln, sondern kann sich da ansiedeln, wo andere Standardfaktoren gut sind. Wie, was weiß ich, es gibt Flüsse für Chemie zum Beispiel oder eben gut ausgebildete Mitarbeiter oder einfach innovationsfähige Menschen, die einfach früher neue Produkte entwickeln als andere. Darum haben wir die chemische Industrie ja beispielsweise in Deutschland. Und in der neuen Welt, in der zukünftigen Welt, wenn wir wirklich diese Richtung gehen, reich Richtung Erneuerbare, Richtung Mix, dann haben wir doch keinen globalen Energiepreis mehr, sondern haben wir doch Energiepreise nach Region. Wir haben ja Diskussionen auch zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. Was heißt das eigentlich für den Standort Deutschland?
Ja, das heißt eben, dass Energie jetzt einer der Faktoren ist, durch die sich die unterschiedlichen Standorte unterscheiden. Deshalb ist eben auch die aktuelle Energiekrise anders geartet als das, was wir in den 1970er Jahren mit den beiden Ölpreiskrisen hatten. Das waren tatsächlich globale Schocks. Und hier sind es eher eben Schocks, die regional wirken und die übrige Welt kaum erreicht haben. Zum Teil schon, auch über die LNG-Preise, die natürlich zwischenzeitlich dann weltweit hochgeschossen sind. Aber Energie ist dann eben ein standortspezifischer Faktor. Wenn man dort besonders ungünstig aufgestellt ist, dann sollten sich eben dort keine Industrien ansiedeln, die diesen Faktor besonders intensiv nutzen müssen. Das würde sich in einem marktwirtschaftlichen Gefüge von ganz alleine einstellen, weil Unternehmen klug genug sind, sich dann für die energieintensiven Produktionszweige die Standorte auszusuchen, wo Energie eben günstig verfügbar ist. Und wenn die Politik jetzt sagt, in der fossilen Welt, in der alten Welt, als wir praktisch eine flache Preisstruktur hatten über die verschiedenen Länder, die im Wettbewerb stehen, an dieser Produktionsstruktur, die sich damals ausgeprägt hat, an der wollen wir unbedingt festhalten. Und zwar in einem fast schon koste es, was es wolle, Modus, dann wird es sehr teuer. Und diese ganzen Mittel fehlen uns eben dann tatsächlich an anderer Stelle, wo wir den Standort wirklich stärken können, um dann eben sich neue Industrien herausbilden zu lassen, die tatsächlich wettbewerbsfähig sind. Und genau hier zeigt sich eben das letztendlich tief sitzende Misstrauen, was weite Teile der Wirtschaftspolitik immer noch in Marktprozesse hegen, dass man sich eben, man weiß natürlich bei einem marktwirtschaftlichen Prozess nie, was wird denn dann am Ende für eine Wirtschaftsstruktur dabei stehen, weil wir es nicht wissen, setzen wir gerade auf den Markt, um das herauszufinden. Wenn man aber gleichzeitig so eine fast schon rückwärtsgewandte Vorstellung hat, ja, das, was wir hier schon mal hatten, das muss auf jeden Fall hier bleiben, dann kommt man sich eben ins Gehege und dann fallen einem lauter interventionistische Instrumente ein, mit denen man versucht, die Produktionsstrukturen hierzulande an politische Zielvorgaben zu knüpfen. Und das funktioniert eben nicht. Das hat noch nirgendwo funktioniert und spricht nichts dafür, dass es in Zukunft funktionieren könnte.
Ja, bin ich sogar bei Ihnen. Aber lassen Sie mich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich bin ganz bei Ihnen, dass der Staat jetzt nicht sagen sollte, keine Ahnung, wir feuern weiter. Ich mache jetzt kein Beispiel. Also das sollte ich vorgeben. Mhm. Es gab ja schon Strukturwandel. Ich meine, Textilindustrie ist in Deutschland noch vorhanden, aber ganz weniger als vor Jahrzehnten. Also wir haben Strukturwandel gesehen. Da gab es im Prinzip dann immer die Situation, dass irgendwo auf der Welt es kostengünstiger gemacht werden konnte und dann ist die Produktion verloren gegangen.
Genau, da ging es ja vor allen Dingen jetzt in der Bekleidungsindustrie. Da waren die Arbeitskosten der maßgebliche Faktor. Da ist man fast im Jahresrhythmus, hat man seine Nähmaschinen eingepackt und ist an die Standorte gezogen, die noch einen weiteren Arbeitskostenvorteil
geboten
haben.
Und das war eigentlich
haben.
Ein guter Wandel, weil die Löhne sind hier gestiegen, weil andere Branchen entsprechend erfolgreicher waren und höhere Löhne zahlen konnten. Das heißt, genau. Strukturwandel, den ich sofort sagen würde, ist positiv. Jetzt haben wir...
Also für die Betroffenen, das sollten wir immer dazu sagen,
für die Betroffenen
kann das natürlich hart sein, aber Klar. Das kann, so bitter es ist im Einzelfall, nicht der Maßstab für die Gesamtwirtschaft sein, weil wir uns sonst eben nicht weiterentwickeln können.
Genau, also gut, dass wir noch mal hingewiesen haben, bevor wir hier sozial, das war auch nicht so gemeint. Jetzt haben wir aber, in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt irgendwie so einen anderen Blick auf die heutige Situation. Wenn ich sage, das ist jetzt ja nicht eine Situation, wo im Prinzip aufgrund von wirtschaftlichen Fortschritten unsere Löhne gestiegen sind, deshalb bestimmte Branchen nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sondern wir haben es mit zwei Dingen zu tun. Wir haben es zum einen zu tun mit den Energiekosten, die ja aufgrund unserer politischen Entscheidungen höher sind als woanders. Atomausstieg etc. Mhm. So gesehen kein normaler Strukturwandel ist, sondern es ist ein Strukturwandel, wo wir im Prinzip aufgrund von bewusst verschlechterten Rahmenbedingungen Wirtschaft verlieren. Und da finde ich schon, dass es sich lohnen würde, darüber nachzudenken, ob man nicht das doch verhindert. Weil gerade so Dinge wie Chemieindustrie und so weiter sind schon Assets. Also da würde ich nochmal von Ihnen hören, ob Sie sagen, nö, das ist halt so, Energiekosten sind halt hoch, dann müssen wir auf die Industrien halt verzichten können, das kann ja sein. Das Zweite ist ja dann die Vorgaben zum Beispiel bezüglich des technologischen Wandels durch die Politik. Ich meine, Elektromobilität ist immer gesagt, wird sich durchsetzen, weil sie überlegen ist. Aber die Politik hat es ja künstlich befördert. Haben wir hier wirklich einen Strukturwandel, der normal ist, so unbequem er für die Betroffenen ist? Oder haben wir nicht hier eigentlich einen Strukturwandel, der gar nicht erforderlich wäre, der aber politisch bedingt ist?
Ja, das sind zwei Ebenen. Also das eine ist genau die politische Entscheidung, dass man bestimmte Energieformen am Standort nicht möchte. Beispiel Kernenergie, aber auch im Bereich Erdgasförderung war man ja bis zuletzt nochmal ausgesprochen skeptisch. Genau. Fracking beispielsweise. Aber insbesondere CCS, das ist nochmal ein gesondertes Thema. Vielleicht haben wir gleich noch Zeit, kurz darüber zu sprechen. Ich halte das auch aus globaler Perspektive.
Wir haben alle Zeit.
für absolut notwendig, um eine insgesamt auch global durchdachte und eine global stimmige Politik hierzulande zu befördern. Das ist erstmal das eine. Also natürlich kann man genau darüber nachdenken, ist die Energiepolitik überhaupt richtig? Wenn man aber sagt, das ist gesetzt, also aus irgendwelchen Gründen will man keine andere Energiepolitik, dann muss man aber auch so konsequent sein und sagen, okay, dann sind aber bestimmte Wirtschaftsstrukturen hierzulande nicht mehr lebensfähig. Und der Versuch, das dann durch staatliche Hilfen aufzuhalten, das macht es dann nochmal teurer. Also dann muss man auch so konsequent sein und sagen, dann ziehen die eben davon. Das ist dann zwar unnötig, weil man hier, wie Sie sagen, einen politischen Kostenfaktor eingebaut hat, den man nicht bräuchte. Aber das wäre dann eben nur konsequent. Und zu sagen, wir betreiben die Politik so, wie wir sie betreiben, aber die Konsequenzen, die wollen wir wieder zuschütten mit staatlichen Hilfsgeldern, das ist eben ein Fass ohne Boden. Und da stört mich auch zunehmend diese Illusion, die immer wieder neu aufgewärmt wird, als sei der Staat ein außenstehender Dritter im Wirtschaftsprozess. Wenn dann also gesagt wird, ja, also den Unternehmen können wir die höheren Energiekosten nicht anlasten, die stehen ja im internationalen Wettbewerb, die Verbraucher können das auch nicht bezahlen, also die Konsumenten, denen wird sonst ja die Kaufkraft entzogen, also soll es der Staat bezahlen. Also das ist nun wirklich eine Milchmädchenrechnung. Der Staat kann sich nur mit seinen Mitteln aus dem bedienen, was die privaten Akteure an Wertschöpfung hier leisten. Der hat eben keine eigenständige Einkommensquelle. Das Ganze läuft dann ja auf Verschuldung hinaus, aber eben auf eine Dauerverschuldung. Also es ist nichts, wo man jetzt einen vorübergehenden vielleicht Bedarf hat, der dann abfedert. Darüber könnte man ja noch sprechen, sondern man müsste dann dauerhaft die Standortnachteile ausgleichen. Zu diesem Zweck lässt sich keine Staatsverschuldung rechtfertigen.
So. Also dann halten wir mal fest. Ich meine, wenn Sie jetzt nicht zuhören, sagen Sie, okay, wir haben Energiekosten, ist so gesetzt, wollen wir politisch nicht ändern. Wird ja auch nicht debattiert, vor allem. Es wird ja
naja,
nicht
die politischen Mehrheiten haben sich ja schon, also die
ja,
Bevölkerungsmeinungsmehrheiten haben sich ja schon geändert.
Ich glaube, die Politik möchte vielleicht die Konsequenzen der hohen Energiepreise kaschieren und möchte deshalb Richtung Subventionen gehen. Aber jetzt haben, wir haben beide Konsens. Genau. So, jetzt haben wir also eine Situation.
Und zwar, um das mit den Subventionen nochmal ein bisschen aufzublättern, die kommen ja in verschiedenen Varianten vor. Also Industriestrompreis ist dann das eine. Dann wird gesagt, die EEG-Umlage, die wird jetzt nicht mehr über den Strompreis abgerechnet, sondern die kommt in diesem Fall jetzt aus dem KTF. Und dann wird darüber diskutiert, ob die Netzentgelte nicht auch vom Steuerzahler bezahlt werden sollen. Aber da schiebt man die Last nur hin und her wie eine heiße Kartoffel, die man weiterreicht. Die kühlt dadurch aber nicht ab, sondern diese ganze Umverteilungsbürokratie, die man noch zusätzlich braucht, macht es sogar noch heißer. Deshalb ist das nichts, was dem Standort zugutekommt. Also wir greifen hier wirklich viel zu sehr in Marktprozesse ein und damit wird eben die ganze Aktion teurer als nötig. Sie wird sowieso voraussichtlich sehr teuer werden und damit riskiert man dann eben auch die politischen Mehrheiten, die bröckeln ja jetzt schon. Und ich wundere mich deshalb immer wieder, warum man da so stur dran festhält. Denn wenn man keine politischen Mehrheiten mehr für diesen ganzen Umbau hat, dann wird daraus eben auch nichts mehr.
Aber jetzt gehen wir mal den Schritt weiter. Wir kommen am Schluss, kommen wir noch zu unserem Regierungsprogramm für die neue Bundesregierung. Da können wir noch, müssen wir unbedingt noch Zeit einplanen. Das machen wir noch ganz kurz. Wir machen Schritt für Schritt. Meine Hörer sind erfahrungsgemäß geduldig. Abgesehen davon hören Sie Ihnen gerne zu. Wir haben jetzt also Situation, Energiepreise tabu, steigen weiter. Also müssen wir Strukturwandel zulassen. Wir müssen also uns davon verabschieden, dass Düngemittel in Europa, in Deutschland produziert werden. Wir müssen uns verabschieden, dass bestimmte andere Industrien, also Stahl und ähnliches, ist nicht wettbewerbsfähig. Auch nicht, also hat ja auch sogar das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vorgerechnet. Das heißt, wir müssten neue Industrien schaffen. Jetzt, wie ist denn das eigentlich mit den Rahmenbedingungen für neue Industrien? Die neuen Industrien müssten also entweder wenig Energie brauchen, oder eine, was sind die Voraussetzungen eigentlich, dass neue Industrien sich ausgerechnet in Deutschland ansiedeln? Weil die können ja auch woanders sich ansiedeln.
Nun, es gibt einen, und das ist mit Abstand der wichtigste Produktionsfaktor, das sind eben gut ausgebildete Arbeitskräfte. Damit kann man wuchern, vorausgesetzt, die wandern nicht ab. Man muss den Standort eben attraktiv machen, auch für diejenigen, die gut qualifiziert sind. Das sind nämlich zu typischerweise auch die mobilsten, also die produktivsten sind zugleich die mobilsten. Und für die müssen die Standortbedingungen am Ende stimmen. Das muss nicht bedeuten, dass man die niedrigsten Abgaben hier hat weltweit. Das sehe ich sowieso nicht, dass wir da irgendwann mal der Marktführer werden, sondern insgesamt muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Also das ganze Gefüge, was einen Standort attraktiv macht, von der Infrastruktur über auch die soziale Stabilität. Natürlich, das Regulierungsdesign sollte idealerweise marktwirtschaftlich ausgerichtet sein, sodass sich überhaupt neue Ideen hier auch mal entwickeln können. Wir sind ja gerade in der Europäischen Union sehr oft dabei, dass alles Neue, was auch mit Risiken verbunden sein kann, erstmal kleinteiligst reguliert wird, bevor man überhaupt herausgefunden hat, was sich damit alles an produktiven Neuen erreichen kann. Generell ist jeder Fortschritt an der ein oder anderen Stelle immer auch mit Nachteilen verbunden. Das ist nun mal so. Aber am Ende zählt ja, ob unter dem Strich ein Fortschritt dabei, also etwas Positives dabei herauskommt. Und mir scheint, wir haben viel zu sehr den Blick darauf, dass wir an dem festhalten wollen, was schon alles da ist und bei allem Neuen immer grundsätzlich skeptisch sind und immer nur sehen, was es uns wegnimmt, aber nie sehen, was es uns bringt. So, deshalb ist eben der Faktor, um da nochmal drauf zurückzukommen, Arbeitskräfte ist zentral. Dazu gehört insbesondere in unserem Bildungswesen, dass wir aufhören, die Talente in den jungen Jahren zu verschenken. Viel zu viele verlieren wir dabei, weil wir im Bildungsbereich eher so eine End-of-Pipe-Förderung machen. Also die Hochschulen werden mit Steuergeldern gefüttert, was die Ausbildung angeht, aber die Gelder werden viel dringender erforderlich in den jungen Jahren, im Vorschulbereich, im Primärbereich, da wo wir tatsächlich über die Bildungskarrieren entscheiden. Also die jüngsten Befunde, die wir dazu hatten, jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen und schreiben, das ist ja erschütternd, weil diese Bildungskarrieren sind bereits abgehängt. Die werden vermutlich auch im fünften Schuljahr nicht richtig lesen und schreiben können. Und so etwas darf man sich nicht erlauben, wenn man einer der leistungsfähigsten Standorte bleiben möchte. Oder besser gesagt, wieder werden will.
Ja gut, ich meine, die Studie, die Sie ansprechen, die IGLU-Studie, die Autoren sagen ja auch, diese Kinder haben eigentlich keine Chance mehr auf eine Schulkarriere. Das ist
ist nicht nur ökonomisch ein Problem, das ist vor allen Dingen, wie ich finde, auch menschlich etwas, das wir einfach nicht akzeptieren
können. Das sehe ich ganz genauso. Nur jetzt ist es natürlich so, das ist ja keine Neuigkeit. Das gibt es schon seit Jahren, das wird dann irgendwann mal berichtet. Keiner regt sich auf, geht weiter. Das heißt, wir haben eigentlich, kann man so sagen, wir haben sichtbar die Energiekrise, aber wir haben vielleicht noch gar nicht so sichtbar schon die Bildungskrise, weil wir jetzt schon eine Generation, eine junge Generation haben, die nicht mehr ausreichend, es gibt immer Ausnahmen, aber nicht mehr so ausreichend qualifiziert ist, um quasi unser Land so innovationsfähig zu halten, dass wir in der Lage sind, das, was wir verlieren, zu ersetzen. Und die smart sind, gehen weg.
Wenn genau, das ist pro Jahr eben weggehen, das größte die Problem, dann denn weg. Dann erodiert die Basis für unser gesamtes Abgabenkommen von der Spitze her. Und das beschleunigt dann die Probleme. Es gilt eben auch für die Abgabenschraube, nach fest kommt ab. Wenn man es also überdreht, dann wandern die Mobilen ab und damit fehlen genau diejenigen, die die breitesten Schultern haben, wie das die Politik immer gerne formuliert, die dann typischerweise eben den Spitzensteuersatz bezahlen, die hohen Beiträge in die Sozialversicherungen im Zweifel bezahlen. All diejenigen sind dann eben als Erste weg und verschärfen das Problem für diejenigen, die dann bleiben. Und deshalb gilt eben, eine gute Standortpolitik ist vor allen Dingen etwas Wichtiges für diejenigen, die am unteren Einkommensband rangieren und nicht so sehr für die Gut- und Spitzenverdiener. Die können jederzeit abwandern, die können im Zweifel auch einfach auswandern, ihren Reichtum mitnehmen und anderswo glücklich werden. Aber eine gute Wirtschaftspolitik ist etwas, auf die vor allen Dingen die Einkommensschwächeren angewiesen sind.
Ja, klar, mal abgesehen davon, es gibt ja sicherlich nicht zufällig auch dieses Jahr wieder eine weitere Verschärfung der Wegzugssteuer ab dem 1.1.2025. Das ist ja eine Reaktion darauf zu sagen, okay, wenn ihr schon geht, dann lasst noch was hier, aber ich bin bei
Ihnen. Aber das ist mordsgefährlich. Ich will das wirklich mal so dramatisch sagen. Also das Abwandern, natürlich tut uns das jetzt weh, aber das ist erstmal ein ganz wichtiges Signal, dass hier etwas nicht stimmt am Standort, auf das man dann ursachengerecht reagieren muss. Jetzt einfach den Standort immer weiter einzumauern, das wäre die völlig falsche Reaktion. Denn wenn ich insbesondere, was das Kapital angeht, nicht mehr leicht abwandern kann, dann wird man eben sehr schnell feststellen, dass auch kein neues mehr ins Land kommt. Wir sind eben, was die zufließenden Direktinvestitionen angeht, nicht allzu gut aufgestellt. Und solche Signale, dass also auch die übrige Welt nur wittert, die Deutschen würden jetzt irgendwie da die Zugbrücken hochziehen für diejenigen, die schon im Land sind. Das dürfen wir uns auf gar keinen Fall erlauben. Der Standort muss offen bleiben, er muss dem Wettbewerb ausgesetzt bleiben. Nur dann kann er wieder stark werden.
Ja, vielleicht gibt es insgesamt, wie diese Woche gab es einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, wo jemand, wie ich finde, sehr überzeugend argumentiert hat, schaut mal die Schweiz an, haben starken Schweizer Franken und die industrielle Produktion ist gewachsen in den letzten Jahren. Schaut die Deutschen an, die haben einen schwachen Euro und die industrielle Produktion kommt unter Druck. Und die Aussage war im Prinzip, der Euro hat es den deutschen Unternehmen auch zu leicht gemacht, wettbewerbsfähig zu sein. Und deshalb sind sie nicht mehr so wettbewerbsfähig, wie sie früher waren. Ich meine, es ist auch noch ein Aspekt, eine Rolle spielt, dass wir haben jetzt gerade über Standorte gesprochen, aber haben nicht Unternehmen auch unter Umständen einfach, was jetzt auch Herr Fatscher sagen würde, Unternehmen quasi geschlafen und haben nicht ausreichend früh angefangen, an ihren Effizienzen zu arbeiten?
Ja gut, müsste man mal Evidenz zu beibringen. Also bei den Unternehmen ist es ja so, die spüren ja die Folgen ihres Tuns oder Unterlassens selber in ihren Gewinn- und Verlustrechnungen. Also die haben sicherlich keinen systematischen Anreiz, auf effizienzsteigernde Maßnahmen zu verzichten. Wir sehen es jetzt hier am Beispiel Volkswagen. Da sagt das Management, wir haben Überkapazitäten, die müssten wir jetzt einschränken. Und die, die am lautesten rufen, dass man das doch bitte lassen soll, kommen aus dem politischen Lager. Die muss man nicht zum Jagen tragen, nach meinem Dafürhalten. Da ist immer nur wichtig, dass der Staat jedwede Signale in Richtung expliziter oder impliziter Bailout-Programme möglichst unterlässt, also wirklich die Unternehmen in die Haftung nimmt, in die Verantwortung nimmt, dann werden die Kapitalgeber schon dafür sorgen, dass das Management die Produktivität im Auge behält.
Jetzt haben wir gesprochen über Energiepreise, wir haben gesprochen über Bildung, das Bildungsproblem, wir haben gesprochen über die Abgabenlast, die unattraktiv ist, was auch die Leistungsträger teilweise aus dem Land, Tendenz aus dem Land treibt. Und wir haben gesprochen über den Strukturwandel. Der Strukturwandel, der nun verstärkt wird durch die hohen Energiekosten und die demografische Entwicklung sicherlich auch, führt ja dazu, perspektivisch die Steuereinnahmen einbrechen. Ich meine, Steuerschätzungen sind ja noch einigermaßen gut, aber jetzt in meiner Anecdotal Evidence, ich bin jetzt zwar unterwegs gewesen im Schwabenland und woanders, und da wird halt berichtet, dass halt einige Kämmerer sagen, Moment mal, unsere Gewerbesteuereinnahmen brechen einfach ein, was ja nicht verwundern kann, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Also sind wir da so im Teufelskreislauf, die Steuereinnahmen brechen ein, der Strukturwandel ist da, der Staat möchte irgendwie, Politik verwendet das Geld nicht sinnvoll, aber jetzt müssen sie Löcher stopfen, wir müssen jetzt doch irgendwie da über Steuererhöhungen und Ähnliches reden. Also sind wir da in so einer Spirale unter Umständen, aus der es sehr schwer ist, wieder rauszukommen?
Da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen den konjunkturellen Effekten. Ja, wir haben jetzt natürlich Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Das ist ganz normal, weil wir eben in der Rezession sind. Aber das muss man jetzt unterscheiden von den strukturellen Veränderungen, die etwa mit der Demografie in den nächsten Jahren verstärkt auf uns zukommen. Und das verweist aber auch auf ein grundsätzliches Problem, was wir im föderalen Finanzgefüge haben. Die Gewerbesteuer geht ja an die Kommunen, schwankt sehr stark im Konjunkturzyklus und dementsprechend prozyklisch ist dann auch das Ausgabengebaren bei den Kommunen, denen insbesondere für die investiven Zwecke dann die Mittel fehlen. Und das ist generell nicht vernünftig, sondern wir sollten in den nächsten möglichst zeitnah eben auch die Kraft finden in diesem Land zu einer Föderalismusreform 3, wo wir alle staatlichen Ebenen so ausstatten, dass sie ihren jeweiligen Aufgaben auch gerecht werden können. Und das bedeutet insbesondere, dass wir diese ganzen Kofinanzierungen aus dem System herausnehmen, wo also auf der kommunalen Ebene dann irgendwelche Zuschüsse vom Land winken, was dazu führt, dass bestimmte Projekte nur deshalb durchgeführt werden, weil es genau dafür die Zuschüsse gibt. Obwohl das die Entscheider vor Ort ganz genau wissen, dass an anderer Stelle das Geld viel zweckmäßiger eingesetzt wäre. Dafür gibt es dann aber keine Förderung und demzufolge unterbleibt das dann. Das haben wir von Kommune zu Land zu Bund, das Ganze auch nochmal zur EU-Ebene mit einer erheblichen Bürokratie, die damit auch beschäftigt wird. Das sollten wir aus dem System meines Erachtens komplett herauskämmen und dann würden auch wieder vernünftigere wirtschaftspolitische Entscheidungen auf allen Ebenen getroffen.
Ja gut, im Prinzip, sagt Sie ja, sagen das Subsidiaritätsprinzip. Man sollte vor Ort entscheiden, was am besten ist und sollte nicht solche komplexen Strukturen haben, wo ich falsche Anreize setze letztlich.
Genau, also wir reagieren ja, also das, man muss ja bei allem, was wir hier bedauern, immer in Rechnung stellen, dem liegt ja meistens eine gute Absicht zugrunde. Man sieht also, die Kommunen haben irgendwelche Schwierigkeiten beim Kita-Ausbau oder bei der Digitalisierung der Schulen oder was auch immer. Und dann kommt man plötzlich auf Bundesebene auf die Idee, ja, dafür machen wir jetzt ein Sonderprogramm und dann geht die ganze Antragsschreiberei los, um da ein paar Milliarden im Jahr im Land zu verteilen. Das sollten wir uns sparen und lieber dafür sorgen, dass wir insgesamt alle staatlichen Ebenen, Kommunen, Länder, Bund und auch EU jeweils so aufstellen, dass die mit ihren Mitteln ihren Aufgaben gerecht werden können. Und dann können diese ganzen Sonder- und Notprogramme eingestampft werden.
Man wäre das schon Schritt Richtung Entbürokratisierung. Ich meine, wir haben immer, also alle Politiker haben das Wort Entbürokratisierung im Munde. Ich habe letzte Woche im Podcast, habe ich mal so, wurde ich gefragt, da war ich richtig vorbereitet, habe ich gemeint nach dem Motto, naja, ich würde vorgeben, dass wir jedes Jahr 20% Gesetzestext kürzen einfach. Da hat mir jemand geschrieben, es geht nicht so pauschal, das BGB kannst du nicht, habe ich schon verstanden. Ich dachte eigentlich natürlich an die Summe. Wie ist es eigentlich mit der Bürokratisierung? Dann jammern die Unternehmen zu Recht und wenn Sie jammern zu Recht, kann man das überhaupt so leicht ändern? Gibt es denn überhaupt Hebel? Hat schon mal jemand sowas geschafft oder wie sehen Sie auf das Thema?
Also das wäre jetzt der Punkt gewesen, den ich ohnehin angesprochen hätte, wenn wir die verschiedenen Standortfaktoren durchgehen. Da ist die Regulierungs- und Bürokratielast ist einer der wichtigsten Faktoren, die wir adressieren müssen. Dahinter und insbesondere was das ganze Berichtswesen angeht, wo also Unternehmen abverlangt wird, über alles Mögliche zu berichten, Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Kennzahlen, die dann hinterlegt werden und kommentiert werden sollen. Dahinter steckt letztendlich dieses tief sitzende Misstrauen gegenüber Marktprozessen und unternehmerischen Akteuren im Besonderen. Eine gut aufgestellte Marktwirtschaft braucht das nicht, sondern die ist dann von den Rahmenbedingungen so aufgestellt, dass das, was die individuellen Akteure aus ihrem Eigennutz heraus anstreben, gleichzeitig kompatibel ist mit dem, was im gesamtwirtschaftlichen Interesse ist. Und dieses ganze Berichtswesen bringt überhaupt gar nichts. Und ich nenne mal wenigstens zwei Großbaustellen. Das eine ist die EU-Taxonomie, die ich für völlig verfehlt halte. Das ist eine Industriepolitik, die versucht, über Finanzierungskonditionen zu entscheiden, was sinnvolle und was nicht sinnvolle ökonomische Aktivität ist. Ist ein konzeptioneller Irrweg, weil man das überhaupt nicht am grünen Tisch entscheiden kann. Und das beste Beispiel dafür ist ja, die Rüstungsindustrie, die wollte man genau mit diesem Instrument zum Schmuddelkind der Wirtschaft machen. Und seit 2022 fragen dieselben Leute, die das vorher vorangetrieben haben, wo bleiben denn die Panzer von Rheinmetall? Die müssten doch schon längst an der Front sein. Und die einzige Antwort, die der Politik bislang eingefallen ist, ist zu sagen, okay, dann gibt es jetzt eine Ausnahme für die Rüstungsindustrie. Das ist aber wiederum nur Symptomkur, sondern man sollte jetzt einfach mal reflektieren, dass der ganze Ansatz von der Konzeption her nicht in ein marktwirtschaftliches Gefüge passt. Und deshalb würde ich da auch nicht 20% von wegnehmen, sondern ich würde es komplett streichen, ersatzlos.
Ja gut, aber das würde ja auch meine 20% Gesamtziel einzahlen.
Ja, genau.
Ne? Und man muss sich dazu sagen, es ist natürlich auch ganz klar, was es im Prinzip faktisch ist, Kreditsteuerung. Ich meine, wir hätten eine staatliche Kreditsteuerung. Ja. Das ist planwirtschaftlich die Hintertür, das sehe ich ganz genauso. Aber so Sie wollten ein zweites Beispiel bringen.
Aber um das nochmal gleich zu verknüpfen, das ist das eine. Also da geht man an den Kern der Marktwirtschaft. Und es bindet natürlich in großer Zahl hochqualifizierte Arbeitskräfte auf allen Seiten, bei den Kredit- oder kapitalsuchenden Unternehmen, bei den Kapitalgebern, bei den Kontrollbehörden, bei den Banken, überall. Das ist ein Konjunkturprogramm für die Beraterindustrie, aber die Leute, die könnten an anderer Stelle viel besser eingesetzt werden, denn das Ganze hat gesamtwirtschaftlich einen Produktivitätsbeitrag von bestenfalls null. Ja, eher sogar negativ, würde ich sagen.
Doch negativ. Ich habe Leute, die nichts machen, die zwar arbeiten, was kosten, aber nichts erwirtschaften. Das ist eigentlich negativ.
Genau.
Lieferkettengesetz, das ist klar.
Lieferkettengesetz ist natürlich der zweite große Thema. Auch hier geht es ja wieder nicht um die Ziele, die man sich davon verspricht, sondern dass man die Ziele damit voraussichtlich nicht erreichen kann. Im Gegenteil, wir werden ja tendenziell dadurch uns zurückziehen aus problematischen Ländern und in diese Lücken stoßen dann Unternehmen aus ganz anderen Wirtschaftsräumen, die die Standards, die man damit ja weltweit verbreiten will, nicht voranbringen. Also das Ziel wird nicht erreicht. Riesenbürokratie und im Übrigen ein negativer Beitrag auch zur Resilienz, weil das Bewirtschaften von multiplen Lieferketten wird dann entsprechend teurer. Also werden sich Unternehmen tendenziell verschlanken, statt sich zu diversifizieren. Auch hier sieht man, wie sich der Interventionismus wieder mit seinen verschiedenen Instrumenten gegenseitig ins Gehege kommt.
Tja, wir kommen gleich noch auf die Ansätze von Donald Trump und Elon Musk dazu, wie die das machen. Aber vielleicht nochmal, bevor wir auf unsere Lösungsvorschläge kommen, das Bild von Deutschland abzuholen. Ich weiß nicht, ob Sie was als Agenda noch Punkte auf Ihrer Liste haben zum Standort. Ich hätte gesagt gehabt, okay, wir haben viele Faktoren zusammen, die nicht so toll sind. Das globale Wetter hat sich komplett geändert. Wir haben die Deglobalisierungsbemühungen schon gehabt davor. Jetzt haben wir Donald Trump, der wieder gewählt wurde. Ich habe geschrieben, ja, eigentlich wäre es ganz gut, weil damit können wir uns nicht mehr weit in die Tasche lügen, dass der freie Welthandel bleibt. Also jetzt wären wir doch quasi als Exportnation nochmal herausgefordert. China schwächelt, China ist ein neuer Wettbewerber. Die USA sagt, wo steht ihr, auf welcher Seite seid ihr, auf unserer Seite? Und by the way, ihr müsst trotzdem Zölle zahlen. Dass sie das ökonomisch gut finden, bin ich fest überzeugt. Aber die Frage ist, was ist die Antwort darauf?
Ja, also muss man schon unterscheiden. Das Verhältnis USA-China ist ein anderes als das Verhältnis USA-Europa. Wir sind ja hier aus Sicht von Donald Trump eher so die lästigen Verwandten, die ihren Beitrag nicht zahlen, insbesondere wenn es um die Verteidigung geht. Und was die Handelsbilanz sogenannten Ungleichgewichte angeht, da denke ich mal, könnte man auch versuchen zumindest die Flucht nach vorne anzutreten. Wir haben ja auf EU-Seite höhere Industriezölle gegenüber den USA als andersrum. Das ist völlig unnötig. Da könnte man also genauso gut einfach mal sagen, lasst uns doch hier mal einen Deal machen. Wir schaffen einfach alle Industriezölle ab. Ihr, eure niedrigeren, wir, unsere höheren. Damit könnten sicherlich alle gut leben. Beim Agrarmarkt fände ich es natürlich gut, wenn wir den auch stärker öffnen würden für die USA. Das wird sicherlich besonders schwierig werden, weil wir da sehr starke Partikularinteressen im EU-Raum haben.
Wir reden von Frankreich.
In Frankreich insbesondere, genau. Vielleicht kann man das dann aber irgendwie entschärfen durch eine intraeuropäische Lösung. Auch nicht die Idealvorstellung, aber bevor man zu so einem transatlantischen Handelskonflikt kommt, vielleicht noch das kleinere Übel. Also da, glaube ich, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man diese zum Teil ja sehr schroffe Rhetorik, die ein Donald Trump da an den Tag legt, dass man da nicht in jedem Einzelfall dem auf den Leim geht. Er will natürlich auch einschüchtern, er ist ein Dealmaker, er will auch erstmal bestimmte Positionen beziehen, um in die Vorderhand zu kommen. Da muss man sich nicht einschüchtern lassen, sondern sollte versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Verhältnis der USA zu China ist ja ein ganz anderes. Das ist ja wirklich eine Rivalität zwischen zwei Supermächten. Und da unterscheiden sich dann ja auch Republikaner und Demokraten gar nicht im Grundsatz. Die Demokraten würden es vielleicht etwas gezielter machen. Die Republikaner greifen zu etwas gröberen Mitteln. Aber da ist ja das gleiche Verständnis dahinter. Also leider hatten ja auch die Amerikaner nicht die Wahl zwischen einem Freihändler und einem Protektionisten, sondern nur die Wahl zwischen zwei Protektionisten. Also auch die Biden-Regierung hat ja die Handelsbeschränkungen von Trump nicht wieder rückgängig gemacht. Biden hat auch nicht dazu beigetragen, dass die WTO wieder handlungsfähig wird. Das ist schon sehr bedauerlich. Jetzt muss man das Beste draus machen. Da ist sicherlich ein ganz wichtiger Beitrag, wenn wir den USA innerhalb der NATO signalisieren können, dass wir unseren fairen Beitrag auch leisten. Das ist meines Erachtens überfällig. Das ist auch kein Entgegenkommen meines Erachtens gegenüber den USA, sondern sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn man eine Versicherungsleistung in Anspruch nimmt, dann sollte man auch die Versicherungsprämie regelmäßig in der vereinbarten Höhe bezahlen. Das gehört einfach zum Anstand. Und da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, dass man da zu einem sogenannten Deal kommt. Aber dieser Deal wäre dann tatsächlich eine Verbesserung auch im allgemeinen Regelwerk.
Genau, bevor wir jetzt auf die Frage, wie wir das finanzieren und so weiter kommen, habe ich noch eine Nachfrage. Ich meine, wir haben ja seit Jahren Handelsüberschuss und wir hatten damals schon darüber diskutiert. Die Trump-Argumentation ist ja, wir plündern die anderen aus.
Was Nonsens ist, ne? Was kompletter Nonsens ist.
Ich würde sagen, naja, wir liefern Waren gegen grüne Zettel, hätte ich jetzt gesagt. Wir fahren mit grüne Zettel. Weil natürlich Deutschland mit den Handelsüberschüssen tun wir uns eigentlich auch keinen Gefallen, weil wir exportieren ja unsere Ersparnisse entsprechend auch. Und da gibt es ja Studien von Schulerig und anderen, dass eben die Returns der Anlage im Ausland nicht immer so toll sind.
Dann sollte man aber über die Anlageformen nachdenken und nicht über handelsbeschränkende Maßnahmen.
Man könnte ja auch hingehen, könnte sagen, nach dem Motto, wir kaufen einfach mehr amerikanische Waffen, dann haben wir auch einen ausgeglichenen Handelsbilanz.
Das hatte ich gerade auch im Hinterkopf. Das wird jetzt vielleicht die Handelsbilanz ausgleichen. Es gibt auch noch eine Dienstleistungsbilanz. Da sind die Amerikaner typischerweise gut aufgestellt. Die bilateralen Handelsbilanzsalden sind sowieso ziemlich aussagefrei. Also es gibt da auf jeden Fall, denke ich mal schon, auch erhebliche Hebel, die man bewegen kann und die denn den Konflikt zwischen USA und der Europäischen Union und Deutschland insbesondere auch entschärfen können. Ganz klar. Denn wenn wir jetzt unsere Rüstungsausgaben hochfahren wollen, dann wird das die hiesige Produktionskapazität sowieso nicht von heute auf morgen hergeben. Und wenn man dann dem ein oder anderen amerikanischen Lieferanten noch einen Auftrag gibt, dann soll das auch niemanden stören.
So, jetzt haben wir sozusagen den Status quo beschrieben.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Gemengelage in den USA. Also, was den Republikanern davor schwebt, kann hinten und vorne nicht aufgehen. Also, wir haben einen Wirtschaftsraum in den USA, der ist voll beschäftigt. Und wir haben ein Defizit im Haushalt von um die 6%. Das will man im Zweifel sogar noch weiter ausdehnen. Das heißt, eine vollbeschäftigte Ökonomie wird noch weiter nachfrageseitig dann angeheizt, auch wenn es durch Steuersenkungen ist. Das mag einen gewissen angebotsseitigen Impuls vielleicht noch geben. Okay, aber letztendlich steigt erstmal zusätzlich dort noch die Nachfrage. Und gleichzeitig dann in großer Zahl Migranten wieder aus dem Land zu verweisen, das wäre in der Spitze fast 5% der Arbeitskräfte, zumindest nach Kopfzahl hergerechnet. Das würde einfach die Produktionsmöglichkeiten in den USA krass überstrapazieren. Das würde dann eben entsprechende Zinserhöhungen zur Folge haben. Oder wenn man das unterdrücken würde, wozu ich überhaupt keine Anzeichen sehe, die Inflation laufen lassen, damit genau den Problembereich betreffen, den Trump ja seinen politischen Gegnern im Wahlkampf vorgeworfen hat, nämlich, dass sie den unteren Einkommensgruppen, die stärker von der Inflation betroffen waren, das Leben schwer gemacht hat. Also das ist sehr wenig durchdacht und Dinge, die gesamtwirtschaftlich nicht aufgehen können, werden sich dann so voraussichtlich auch nicht in der Realität wiederfinden.
Davon gehe ich auch aus. Ich habe sogar jetzt im Kommentar gelesen, unter Umständen, dass sogar das gar nicht so inflationär wirkt, weil die ganzen Maßnahmen gar nicht so kommen und die Zölle, da gibt's
also da müssen wir auch mal, glaube ich, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht über jedes Stöckchen springen, was ein Donald Trump in seinem Wahlkampf da von sich gibt. Man soll da schon ernst nehmen, die Gefahren, die da auch für die globale Welthandelsordnung drohen, das ist schon berechtigt, aber kühler Kopf ist meistens.
Ist immer gut. Ich glaube, einen kühlen Kopf können wir auch ganz gut gebrauchen. Genau. Auch viele kühle Köpfe brauchen, die uns ab nächsten Jahr regieren, wenn ich das zusammenfasse. Weil im Prinzip haben wir ja gerade dargelegt, eine Situation, die eigentlich akut ist. Und wir könnten ja jetzt sagen, wir arbeiten an den grundlegenden Hebeln. Wir suchen so etwas an Energiekosten zu tun. Wir werden nicht die Energiekosten bekommen der USA oder Chinas. Aber wir könnten ja was an den Energiekosten tun, um damit den Strukturwandel sozusagen zu normalisieren. Also um sozusagen den übernormalen Strukturwandel auszubremsen. Wir können an anderen Themen arbeiten. Aber wie würden Sie denn so eine Agenda für die kommende Regierung umschreiben?
Das muss insgesamt eine angebotsseitige Agenda sein, um da schon mal den Schwerpunkt klarzuzurren, der wieder mehr Spielräume für Marktprozesse lässt. Das muss die Grundmelodie der Wirtschaftspolitik sein, ohne die sich auch kein neues Vertrauen in den Standort einstellen kann. Und dann müssen wir eben die Baustellen, die wir gerade durchgegangen sind, entsprechend adressieren. Das fängt an, damit bei der Energiepolitik eben einen Weg aufzuzeigen, dass wir von diesem Sonderweg wieder zurückkommen. Wir brauchen also eine konventionelle Energiequelle, die steuerbar zur Verfügung steht. Das dürfte dann nach Lage der Dinge hierzulande wohl im Wesentlichen die Kernenergie sein und alles, was sich da dann auch an neuen Entwicklungen dran festmachen kann. Das ist völlig klar, dass das das Problem nicht von heute auf morgen löst. Aber in dem Moment, wo überhaupt angekündigt wird, dass man sich in der Energieversorgung breiter aufstellt als zuletzt und dass man sich von den Illusionen verabschiedet, die die vergangene Bundesregierung vor sich hergetragen hat. Also ich erinnere nochmal an die Wachstumsraten wie in den 50er, 60er Jahren, die dieser Energie- und Dekarbonisierungspolitik zu verdanken sein sollen. Das Energie-Eldorado, wo man nur auf die variablen Produktionskosten schaut, aber eben nicht auf die systemischen Produktionskosten. Also wenn das wieder in eine realistische Perspektive gerückt wird, dann würde sich sicherlich ein Großteil auch der Verunsicherung, die wir über die Wirtschaftspolitik haben, legen. Denn diese Verunsicherung rührt ja daher, dass die unternehmerischen Akteure sehen, also so, wie man bislang vorgeht, kann das eigentlich nicht funktionieren. Und das mit den Subventionen, wo man immer wieder versucht, die Symptome zu lindern, das ist auf Dauer auch nichts, was tragfähig sein kann. So kann es also auf Dauer nicht weitergehen. Und das schürt ja genau die Unsicherheit, weil man dann eben nicht weiß, ja, an welcher Größe wird denn dann irgendwann mal ein Wechsel vorgenommen. Ich glaube, dass man da schon über die Erwartungseffekte etwas erreichen kann. Keine Wunder natürlich, nichts geht über Nacht, aber schon mal eine andere Grundausrichtung. Und dann kann man eher auch mal solche Übergangsregelungen mittragen, wenn man sieht, es gibt überhaupt ein anderes Ufer, zu dem dann eine Brücke auch reichen kann. Natürlich das nächste Thema muss die Entbürokratisierung, die Deregulierung sein. Da wird viel auf EU-Ebene zu leisten sein, wo wir Deutschen uns ja mehr oder weniger unsichtbar gemacht haben in den vergangenen Jahren, auch schon in den Merkel-Jahren, weil die jeweiligen Koalitionen in sich nicht konsensfähig waren, haben sich die Deutschen dann immer auf EU-Ebene enthalten. Seitdem die Briten nicht mehr dabei sind, haben dann eben andere viel stärker staatswirtschaftlich denkende Regierungen den Ton angegeben. Und da muss meines Erachtens eine klare Stimme aus Deutschland kommen, zusammen mit den anderen dezidiert marktwirtschaftlich ausgerichteten Ländern, dass wir eben solche Großprojekte wie Taxonomie und Lieferketten und CSRD-Richtlinie wieder abräumen. Und zwar in Anerkennung der Ziele, die man damit verfolgt, aber in der klaren Diagnose, dass das die falschen Instrumente sind. Und dass es für all diese Ziele bessere Instrumente gibt.
Sollte man da, ich meine, jetzt, wenn wir kurz mal nach USA blicken, das hat er angekündigt, hat er gemacht. Zumindest hat er, jetzt hat er ihn ernannt, Elon Musk, da zum Chef-Entbürokratisierer. Ich meine, ist das so ein richtiger Ansatz? Sollten wir sagen, wir haben da so eine, es gibt ja schon eine Entbürokratisierungskommission, gibt es ja schon.
Ja, gab schon viele.
Heißt anders.
Ne? Auch Herr Stoiber
hat sich da mal dran versucht. Muss man, ja, genau. Jetzt brauchen wir so einen europäischen Elon Musk. Oder sollen wir fragen, ob nicht Peter Thiel nach Europa kommt und uns dann hier, wenn
ja,
wir so
ich
mal
weiß
die
nicht,
Richtung.
Ob das so eine Einzelperson wirklich, das ist ja auch nicht unsere Vorstellung von politischer Entscheidungsfindung, dass da jetzt der eine Befreier kommt, der da mit dem Kahlschlag dann da durch die Regulierung geht. Das muss schon ein gemeinsames Verständnis sein, natürlich. Aber die Probleme dieses Interventionismus, die werden ja immer sichtbarer. Also die Verheißungen treten nicht ein und die Probleme werden immer größer. Und dann sollte man doch darauf setzen, dass auch die Einsicht wächst, dass man hier eine Kurskorrektur braucht. Also nicht nur ein leichtes Beidrehen, das war ja auch zuletzt die Debatte, da wurde ja bereits anerkannt, auch von der aktuellen Führung etwa des hiesigen Wirtschaftsministeriums, dann hätte da ein Problem, etwa mit dem Lieferkettengesetz, etwa mit anderen Gesetzen. Da wurde gesagt, ja gut, wir wollen das versuchen, für die kleineren und mittleren ein bisschen erträglicher zu machen. Wir müssen einen Schritt weitergehen und fragen, ist das konzeptionell überhaupt sinnvoll, was wir da machen? Und wenn wir dann zu einem Ergebnis kommen, nein, ist es nicht, dann brauchen wir es auch nicht nur für die kleinen und mittleren erträglicher zu machen, dann können wir es ganz sein lassen. Also ich glaube, da müssen wir noch ein paar Schritte in diese Richtung gehen und Überzeugungsarbeit leisten. Anders geht es nicht und das ist ja auch gut so. Wir wollen ja am Ende eine Politik machen, die von Mehrheiten getragen wird und nicht, wo irgendeiner mal als Ego-Shooter unterwegs ist. Und der nächste große Bereich, da werden jetzt alle Parteien vermutlich einen großen Bogen drum machen im Bundestagswahlkampf, ist die Frage, wie kriegen wir unsere sozialen Sicherungssysteme demografiefest? Das hängt bei der Rentenversicherung an, hat dann aber auch wichtige Wirkungen auf Kranken- und Pflegeversicherung. Da wird es sicherlich um unangenehme politische Maßnahmen gehen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist schon mal, dass wir jetzt keinen Schritt in die falsche Richtung gehen und dass das Rentenpaket 2 nicht kommt, was ich für richtig halte. Denn dann bleibt uns der Nachhaltigkeitsfaktor erhalten, der dafür sorgen soll, dass wir einen besseren Ausgleich finden in der Zeit, wo jetzt die Zahl der Rentenbezieher steigt und die Zahl der Rentenbeitragszahler sinkt. Und hier einen fairen Ausgleich herbeizuführen, das kann auch meines Erachtens jeder verstehen. Das führt sonst eben dazu, dass die Beitragssätze stärker angehoben werden müssen. Und das kann auch nicht im Interesse der Rentnergeneration sein, denn dann fängt genau das an, wovon wir vorhin ja gesprochen haben, dann erodiert die Beitragsbasis von der Spitze her. Dann gehen die Hochqualifizierten als Erste von der Stange. Dann bleibt eben weniger Beitragsmasse insgesamt übrig. Und das kann niemand wollen.
Jetzt weiß ich, Ich kenne Ihre Antwort. Ich möchte trotzdem mit Ihnen hier diskutieren. Stichwort Schuldenbremse. Ich weiß, meine Hörer wissen, dass es dem Staat nicht an Geld gemangelt hat in den letzten Jahren. Also erstens ist es nicht so, dass wir keine funktionsfähige Infrastruktur haben, weil wir kein Geld hatten, sondern weil die Politiker falsche Entscheidungen getroffen haben. Sage ich nur mal vorausgeschickt. Nun haben wir jetzt aber gerade die zunehmend sich zuspitzende akute Konjunktur- und Strukturkrise. Selbst wenn wir morgen sagen, wir machen grundlegend eine andere Energiepolitik, um die Erwartungen der Unternehmen zu beeinflussen, dauert es, bis es umgesetzt ist. Wir haben Steuerausfälle, wir haben damit sozusagen die Löcher und wir sollten wahrscheinlich nicht dann prozyklisch kürzen, sondern und wir sollten wahrscheinlich dennoch irgendwo Geld in die Hand nehmen. Also ist das eine Situation, wo Sie sagen, entweder das, da gilt die Schuldenbremse, wir können deshalb Geld an, wir aufgrund der Umfälle sowieso Schulden machen, oder sagen Sie, nee, wir müssen die Schuldenbremse doch auch modernisieren, um quasi diese akute Herausforderung, vor der wir stehen, zu bewältigen?
Also wir haben im Frühjahrsgutachten der Gemeinschaftsdiagnose getitelt, Reform der Schuldenbremse ist kein Allheilmittel und das gilt weiterhin. Also die konjunkturellen Ausfälle, die wir jetzt haben und auch die Mehrausgaben, die damit verbunden sind, die fängt die Schuldenbremse ab. Dazu haben wir ja genau eine Konjunkturbereinigung eingebaut in dieses Verfahren. Ist nie perfekt, das weiß jeder, aber vom Grundsatz her wird ja genau dadurch vermieden, dass wir eine prozyklische Finanzpolitik auf Seiten des Bundes bekommen. Das brauchen wir. Also von daher ist da schon mal die Schuldenbremse funktional. Die andere Frage, die sich an die Reformen dann knüpft, haben wir nicht jetzt irgendwie einen akuten Zusatzbedarf?
Ja, auch Stichwort Bundeswehr würde ja auch dazu gehören.
Genau, und da wäre meine Antwort zum einen erstmal, was die Infrastruktur angeht. Da würde ich sehr stark empfehlen, die Finanzierung der Infrastrukturen ganz rauszunehmen aus den staatlichen Budgets und sie in eigenständige Infrastrukturgesellschaften zu verlagern, die ihrerseits kapitalmarktfähig sind, wobei dann die privaten Kapitalgeber am Risiko beteiligt sein müssen, damit die auch darauf achten, was diese Infrastrukturgesellschaften damit finanzieren und was nicht.
Hieß aber auch, das dürften keine Politiker im Vorstand sitzen, sondern es müssten Leute im Vorstand sitzen, die das können.
So ist es. Gut, es mag vielleicht auch Politiker geben, die das können, aber auf jeden Fall sollten es Fachleute sein. Vor allen Dingen sollten sie verantwortlich sein ihren Geldgebern. Das ist am Ende etwas, was sich rechnen soll. Der Staat kann sich da nicht völlig raushalten. Das gilt auch. Das ist eine Infrastrukturregulierung, kann man nicht einfach sagen, macht, was ihr wollt. Das, so einfach geht das nicht. Aber die Grundidee muss sein, dass die Bereitstellung dieser Infrastrukturen nutzerfinanziert wird. Also wer die Fernstraßen benutzen will, zahlt das über eine Maut. Wer die Eisenbahnstrecken benutzen will, zahlt die entsprechenden Trassenpreise. Und am Ende müssen die gesamten Kosten eines Verkehrsträgers den Nutzern in Rechnung gestellt werden und niemandem sonst. Diese ganzen Querfinanzierungen, die wir da mittlerweile haben, die würden damit auch aufhören. Das heißt nicht, dass der Staat nicht auch Regionalpolitik machen kann. Dann muss er eben von so einer Infrastrukturgesellschaft eine entsprechende Strecke kaufen, wenn er die unbedingt haben will, die sich aber nicht aus dem zu erwartenden Beitragsaufkommen rechnet. Der große Vorteil, den wir ja haben, ist, es geht ja im wenigsten Fällen um Neubau. Es geht ja vor allen Dingen um Erhalt oder Wiederinstandsetzung, was vor allen Dingen dann eben auch die Infrastrukturplanung ja deutlich vereinfacht. Also das würde schon mal den ganzen Bereich Infrastrukturen oder würde ich auch den tertiären Bildungsbereich, also das Hochschulwesen, was den Ausbildungsbereich, nicht die Grundlagenforschung natürlich, aber den Ausbildungsbereich angeht, auch darunter fassen, also nachgelagerte Studienentgelte. Damit kann man dafür sorgen, dass die Bereiche, die Leistungen erbringen sollen, von denjenigen finanziert werden, die sie nutzen. Damit hätten wir schon mal eine deutliche Entlastung bei diesem Bereich. Und vieles bei der Schuldenbremsendiskussion geht ja immer um die Infrastrukturfinanzierung, Investitionen. Das hätte man damit schon mal bereinigt. So, dann haben wir, und da haben wir uns ja auch, glaube ich, im Frühjahr zu geäußert, alle Institute im Konsens, dass wenn es jetzt durch exogene Ereignisse dazu kommt, dass sich die Ausgabenanteile im Haushalt, in diesem Fall jetzt des Bundeshaushalt, deutlich verändern müssen, also beispielsweise Verteidigungsausgaben deutlich heraufgefahren werden sollen, wenn das der politische Wille ist, dann ist das natürlich schwierig, von einem Haushaltsjahr ins nächste sofort umzusetzen, weil man dann auch in Leistungsgesetze einschneiden muss und so weiter. Für solche Anpassungsmaßnahmen, wo also die Ausgabenstruktur dauerhaft erheblich verändert werden soll, kann man sich so eine Ausnahme für die Schuldenbremse vorstellen. Allerdings muss das natürlich verbunden werden mit einer klaren mittelfristigen Finanzplanung, an der dann auch ablesbar ist, dass diese Umschichtungen stattfinden. Es kann also immer nur ein Übergangsphänomen sein. Es darf nicht dazu kommen, dass hier beispielsweise die Verteidigungsausgaben, die natürlich laufende Ausgaben des Staates sind, die müssen aus den laufenden Einnahmen des Staates beglichen werden können im Normalfall. Das darf jetzt nicht so laufen, dass wir uns dann von einem Sondervermögen in das nächste hangeln. Und es war ja schon bezeichnend, auch was der Bundeskanzler zur Rechtfertigung des Koalitionsbruchs gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, er wolle ja hier eine Notlage erklären, weil andernfalls in die bestimmte Sozialleistung eingegriffen werden müsste.
Ja, das war so. Lindner will euch die Renten kürzen, und um der Ukraine Öl zu helfen. Das war die Aussage, die ja eine Lüge war, ganz platt gesagt.
Ja, nur das heißt ja im Ergebnis, man will die Schulden, also die Priorisierung scheint klar zu sein. Natürlich brauchen wir jetzt auch nach zumindest Sichtweise der Bundesregierung höhere Verteidigungsausgaben. Das scheint ja auch eine breite Mehrheit dann zu haben. Wenn das aber oben auf der Prioritätenliste steht, dann stehen andere Dinge weiter unten. Und die erhöhte Schuldenaufnahme, die dient dann dazu, dass man das, was weniger prioritär ist, auch noch finanziert und nicht etwa, dass man sagen kann, das dient jetzt nur der Stärkung der Verteidigung. Also da gilt grundsätzlich weiterhin, die Schuldenbremse verhindert tendenziell die unwichtigen Staatsausgaben und nicht die wichtigen, weil die stehen unten, die unwichtigeren stehen weiter unten in der Prioritätenliste. Und die wird eben von oben abgearbeitet, solange die staatlichen Einnahmen reichen, kann man das alles finanzieren. Und wir sind eben, Sie haben es ja angedeutet, nicht in einer Lage, wo wir den Staat auf Magerkost gesetzt haben. Die Staatsausgabenquote geht in unserer Projektion der Jahre 25, 26 fast an die 50% heran. Und das war noch die alte Finanzplanung der bisherigen Bundesregierung. Also da ist auf jeden Fall Manövriermasse, da kann keiner sagen, das gäbe es nicht. Zumal wir ja nicht nur an die Sozialtöpfe ran müssen, man könnte genauso gut bei den Subventionen nochmal erheblich Mittel einsparen, indem man eine stringentere Energie- und Dekarbonisierungspolitik macht. So, das ist das eine. Und das andere, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, Föderalismusreform 3, also Neubau, wer bekommt welche Einnahmen, wer hat welche Ausgaben. Das wird von einem Haushaltsjahr zum nächsten nicht so ohne weiteres glimpflich ablaufen, sodass alle ihre jeweiligen Fiskalregeln einhalten können. Das ist einfach eine Operation am offenen Herzen. Bis sich das wieder eingerenkt hat, wird es ein Weilchen dauern. Auch dafür haben die Institute gesagt, kann man sich vorstellen, für so eine Großoperation am Fiskalgerüst des ganzen Landes könnte man sie dann aussetzen, um sie dann in wenigen Jahren wieder voll scharf zu stellen. Dann muss aber erst so eine Reform wirklich mal diskutiert werden. Oder es muss wirklich diskutiert werden, wie schichten wir denn mittelfristig jetzt um? Von welchen Ausgaben wollen wir in Zukunft etwas weniger Aufwüchse? Darum geht es ja im Wesentlichen. Es geht ja in der Regel nie darum, wirklich zu kürzen, sondern die Aufwuchsdynamik zu dämpfen, um damit eben mehr Spielräume für die wichtigeren Staatsaufgaben zu bekommen. Und da ist völlig klar, das muss der erste Schritt sein. Und dann kann man sich überlegen, gibt es einen Übergangsbereich, den man damit etwas abfedert. Aber wir ziehen die Debatte immer vom anderen Ende her auf. Wir brauchen erstmal mehr Geld und dann sehen wir weiter. Und solange das Geld dann immer wieder bereitgestellt wird, durch welche Töpfe auch immer, versiegt dann doch der Reformeifer. Und nur mal das Beispiel Infrastrukturgesellschaft, das ist meines Erachtens nicht nur fiskalisch eine Entlastung, sondern ich schlage das vor allen Dingen vor, weil ich es auch für ordnungspolitisch besser halte. Das heißt, hier ist auch die Tatsache, dass wir eine Schuldenbremse haben, immer auch ein Motor dafür, darüber nachzudenken, wie wir Dinge auch außerhalb des Staates marktnäher organisieren können, als alles immer aus dem Steuertopf zu bezahlen oder aus dem Schuldentopf.
Wie sehen Sie als Ökonom in dem Zusammenhang eigentlich die Tatsache, dass wir sehr viel Geld aus dem Bundeshaushalt ins Ausland geben? Ich meine nicht unbedingt die EU, aber wir fördern ja ganz viele Projekte im Ausland, jetzt irgendwelche Solarwerke, die dann von Chinesen gebaut werden. Ich meine, soll man das so machen? Sollte man nicht sagen, wir fördern im Ausland Dinge, die wir selber bauen? Oder wie sieht es der Ökonom? Oder sollte man gar nicht fördern? Vielleicht können sie auch nicht, das schadet eigentlich den Ländern, die es bekommen.
Ja, also ich bin da tendenziell skeptisch. Zwar jetzt weniger wegen der fiskalischen Lasten, sondern ob man tatsächlich die Ziele damit erreicht, die man erreichen möchte. Mir scheint es die beste Entwicklungshilfe zu sein, unsere Märkte zu öffnen für die Güter, die andere Länder herstellen können. Das sind natürlich dann oftmals die Agrarmärkte. Und wenn wir uns da immer wieder in den Weg stellen, dann ist die Entwicklungshilfe, wenn überhaupt, eine zweitbeste Lösung. Erhebliche Mittel gehen ja auch dann letztendlich sowieso wieder ins eigene Land, nämlich an die ganzen sogenannten NGOs, die mit diesen Entwicklungshilfegeldern dann ihre Leute bezahlen. Also das ist ja auch eine eigene Industrie, die damit entsprechenden Interessen dann auch immer wieder vorstellig wird. Also Entwicklungshilfe sind ja nicht nur Transfers an die übrige Welt, sondern vor allen Dingen unterhalten wir damit ja auch einen gewissen Sektor. Und natürlich hat man immer wieder das Problem, dass dann Mittel, die an andere Regierungen weitergereicht werden, dann nicht so verausgabt werden, wie man sich das idealerweise vorstellt. Also mir scheinen da Handelsbeziehungen, auch Investitionsbeziehungen insbesondere, also dass deutsche Unternehmen oder generell europäische Unternehmen in der übrigen Welt Produktionsstätten unterhalten und damit ja auch westliche Werte transportieren, etwa im Umgang von Arbeitgebern zu Arbeitnehmern, Arbeitsschutzmaßnahmen und dergleichen einführen, allein dadurch, weil sie im Risiko stehen. Also ein westliches Unternehmen wird nicht das Risiko laufen wollen, dass in ihren Betriebsstätten plötzlich Fabriken zusammenbrechen oder so etwas. Ich glaube, da kann man auch mit mehr marktwirtschaftlichem Denken letztendlich mehr erreichen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass Entwicklungshilfe auch immer wirklich zur Entwicklung führt.
Sie haben vorhin gesagt, mit Blick auf die EU und die deutsche Rolle haben Sie gesagt nach dem Motto, naja, wir hatten da keinen Impact, weil, ich zitiere, die Koalition war nicht konsensfähig. So, jetzt ist die Ampelgeschichte, aber jetzt Stand heute, wenn ich die Umfragen anschaue, kriegen wir Union plus SPD plus Grüne oder plus Grüne oder sollte die FDP reinkommen, kriegen wir die FDP mit einem der beiden anderen plus die Union. Das ist dasselbe, nur in einer Farbe, als das wir jetzt gehabt haben bis jetzt. Ich meine, das ist doch wieder zwei Lager. Das eine Lager, und die Union wissen wir ja auch, ist jetzt ja unter, ich meine, viele Probleme, die wir haben, hat uns Frau Merkel ja eingebrockt. Also die Frau Merkel ist ja auch nicht gerade die Marktwirtschafterin gewesen und die Union ist auch nicht so marktwirtschaftsfreundlich.
Ganz am Anfang mal, aber das hat dann stark nachgelassen.
Genau, und dann haben wir doch im Prinzip, ich meine, Ihre Agenda, die Sie gerade formuliert haben, das ist ja ein Traumgerüst, oder? Das wird wohl nicht so kommen.
Vermutlich nicht, aber es geht ja erstmal überhaupt um die grundsätzliche Richtung, wo man hin will. Das wird man auch nicht alles von heute auf morgen umsetzen können. Da gibt es dann noch viele Dinge, die sehr kontrovers sein werden, beispielsweise Krankenversicherung, Arbeitsanreize. Haben wir übrigens noch nicht drüber gesprochen, wäre übrigens auch wichtig. Steuertransfersystem, Arbeitsanreize, gerade für untere Einkommensgruppen. Da gäbe es viel zu tun.
Migration haben wir auch nicht besprochen.
Ja, Migration, da haben wir zum Teil angesprochen, dadurch, dass wir Arbeitsanreize natürlich verstärken müssen für die gut Qualifizierten. Also da gibt es viele Dinge, die kann man, glaube ich, gut im Konsens auch lösen. Krankenversicherung wird dann schon ein bisschen härter, ja, weil derzeit sind ja Krankenversicherungsbeiträge, wirken wie eine Steuer. Da wäre es natürlich schon besser, man würde nochmal so Ideen wie Kopfpauschalen und dergleichen, die dann entsprechend abgefedert werden müssen, ins Spiel bringen. Das aber nur am Rande. Ja, also ich finde jetzt die Debatte auf die aktuellen Umfragen zu schauen, das ist dann so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich fände es besser, wenn die Parteien jetzt einfach mal sagen würden, was ihre Vorstellungen sind, das zur Wahl stellen. Und dann können die Wähler ja ihr Votum abgeben. Aber ich glaube, wir würden jetzt nicht gewinnen, auch als Demokratie nicht gewinnen, wenn schon auch im Wahlkampf vorweggenommen wird, wer mit wem und sich alle Türen offen halten und so weiter. Es sollte einfach mal jetzt die Konzepte möglichst ungefiltert in die Debatte kommen, damit die Leute wirklich sehen, wozwischen sie eine Wahl haben. Denn was auf Dauer natürlich abträglich ist, ist, wenn die Menschen den Eindruck haben, sie können wählen, was sie wollen. Sie kriegen eigentlich immer die gleiche Politik. Das kann nicht der Sinn einer Demokratie sein, sondern da bedeutet es auch, sich mal zu entscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Richtungen. Und wir haben ja zwei unterschiedliche Richtungen. Einen, die wir heute diskutiert haben, sehr stark marktwirtschaftlich ausgerichtet. Und einen, der ist eben viel stärker interventionistisch ausgerichtet. Dazwischen kann man sich ja entscheiden. Und jetzt vielleicht nochmal, wenn ich mich darauf einlasse, auf diese Status-Quo-Umfragen denken, dann könnte man natürlich sagen, eine Jamaika-Koalition hätte eine etwas andere Gewichtslage. Da wären dann vielleicht eher zwei marktwirtschaftlich orientierte Parteien mit einer stärker interventionistisch orientierten beieinander. Jetzt hatten wir ja in der Ampel zwei eher etatistische Parteien und eine, die sich da marktwirtschaftlich versucht hat einzubringen.
Aber Herr Kurz, ich meine, ist es nicht, ich habe schon eine Frage. Ich meine, wir erinnern uns, wissen Sie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich mit Bürgern spreche, die sagen immer so, ach naja, es ist schon immer gut gegangen, es wird auch diesmal wieder gut gehen, irgendwann machen wir Reformen. Und das ist natürlich getragen von, wir haben die deutsche Einheit geschafft, wir haben damals 2003 die Agenda 2010 bekommen, hat uns geholfen. Und ich frage mich halt immer, ob nicht die Vergleiche hinken, einfach weil wir haben heute eine ganz andere demografische Lage, wissen Sie. Also in dem 2003 waren die Babyboomer im Höhepunkt der Schaffenskraft, also Ende 30. Jetzt freuen sie sich alle schon auf die Frührente, Rente mit 63. Ist überhaupt die Energie da, so eine Reform noch zu machen? Oder ist der Zug nicht eigentlich abgefahren?
Nee, so fatalistisch würde ich nicht denken, sondern das ist mit ja meine dem Rolle. Problemdruck, ja, aber mit dem Problemdruck, also wenn der Pegel der Probleme steigt, dann werden auch die Schiffe, die Lösung haben, mit nach oben getragen. Und die gute Nachricht bei diesem Schlamassel ist ja, dass das keine Naturgewalten sind, die da über uns hineinbrechen, sondern dass die große Mehrzahl der Probleme, die wir heute diskutiert haben, sind ja hausgemachte Probleme. Mit anderen Worten, die kann man auch ändern. Da sind wir nicht abhängig davon, dass irgendjemand anders in der Welt dieses oder jenes tut. Da kommt noch ein bisschen Gegenwind dazu. Der kann auch schroff werden, je nachdem, wie das jetzt beispielsweise im transatlantischen Verhältnis weitergeht. Das stimmt schon. Aber die eigenen Wachstumsfragen, also die Faktoren, die unser Wachstum bestimmen, die haben wir im Wesentlichen selber in der Hand. Und in der Vergangenheit war es zumindest immer so, wenn die Probleme größer wurden, dann war auch die Reformbereitschaft eher gegeben. Das war vielleicht in der Agenda 2010 Reform, da war es ein bisschen leichter zu kommunizieren, weil da gab es eben diese eine Zahl der 5 Millionen Arbeitslosen, da hat dann wirklich jeder verstanden, dass wir Arbeitsmarktreformen brauchen und auch Reformen im Transfersystem. Das ist heute ein bisschen diffuser. Jetzt geht es mehr so um Wettbewerbsfähigkeit, um Standortqualität. Das ist nicht der eine Hebel, den man umlegen muss. Man muss eine ganze Philosophie ändern. Ganze Grundausrichtung der Wirtschaftspolitik sollte sich ändern. Aber am Beispiel der Einstellung zur Kernenergie haben wir ja gesehen, dass sich Mehrheiten deutlich ändern können. Es gab bis vor wenigen Jahren noch eine große Mehrheit gegen die Kernenergie und jetzt ist es umgekehrt. Also wenn man sieht, was die Konsequenzen sind, wenn man sieht, was auf dem Spiel steht, dann können sich auch politische Einstellungen ändern und auch Reformbereitschaft wieder wachsen.
Jetzt sage ich dazu nichts, weil sonst würde ich das positive Ende hier spoilern. Professor Kurz, ich hoffe, wir werden erhört. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einsicht. Ich glaube, Sanierungsprogramm für Deutschland ist klar. Lassen wir uns hoffen, dass zum einen im Wahlkampf wirklich so gestritten wird und nicht jetzt schon, wie Sie es meiner Meinung nach andeutet, schon so ein bisschen angefangen wird zu probekuscheln und dass hinterher dann auch jemand die Regierung übernimmt und sagt, ich bin mutig genug, den Reformweg einzuschlagen. Vielen herzlichen Dank und ich gehe davon aus, wir werden im nächsten Jahr noch Gelegenheit haben, die Gespräche fortzusetzen.
Sehr gerne.
Professor Kurz bringt es auf den Punkt. Wir stehen vor einer grundlegenden Weichenstellung. Und die Gefahr ist, dass wir diese Weichenstellung erneut nicht vornehmen, sondern mit faulen Kompromissen oberflächlich Harmonie vorgaukeln, in Wirklichkeit aber die Kernprobleme nicht lösen, was diese schlimmer macht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch nach der Wahl im Februar sich daran nichts ändert. Was uns fehlt in Deutschland, ist ein grundlegend anderer Politikansatz. Sie kennen meine Forderung. Ich würde mir eine deutsche Chancenpartei wünschen. Eine Partei, die zum Ziel hat, uns Bürger mehr Freiheit zu geben, um aus unserem eigenen Leben selbstbestimmt etwas machen zu können. Das Programm einer solchen Partei ist auch gar nicht kompliziert. Es beginne damit, das Bildungssystem so zu reformieren und die Qualität so zu verbessern, dass der Schulerfolg unabhängig vom Elternhaus ist. Denn nichts schafft so viele Chancen wie Bildung. Dazu gehört natürlich auch die frühkindliche Förderung und der Spracherwerb. Zwingend ist natürlich auch eine Reform des Steuernabgabensystems. Es muss einfacher werden, weniger bürokratisch und natürlich muss es deutlich attraktiver werden, in Deutschland zu arbeiten. Umgekehrt kann man sich überlegen, ob man mehr Lasten verschiebt auf das Vermögen, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Generell sollte der Staat aufhören, in der Mitte umzuverteilen und sich auf die wirklich Bedürftigen fokussieren. So eine Chancenpartei würde auch viel Wert auf einen starken Staat legen. Also ein Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und diese hochqualitativ erfüllt. Infrastruktur, innere und äußere Sicherheit und eine schlanke und effiziente Verwaltung. Umgekehrt wird der Staat sich aus all den Dingen heraushalten, die wir, die Bürger und die Unternehmen ohnehin besser können als der Staat mit Vorgaben, Steuerung und sogenannter Transformation. Zur Förderung der Chancen gehört auch die Teilung von Risiken. so würde eine Chancenpartei die Absicherung der Bürger gegen Armut nicht in Frage stellen, aber den Betroffenen deutlich mehr Anreize geben, ihre Lebenssituation zu verbessern. Und mit Blick auf die dringend erforderlichen Innovationen für die Zukunft würde die Chancenpartei die Mittel für die Grundlagenforschung ergebnisoffen deutlich ausweiten und Investitionen in Start-ups und Unternehmen steuerlich begünstigen. Auf Ebene der Politik würde eine solche Partei für die Zusammenlegung von Bundesländern eintreten und für die Einführung der doppelten Buchführung, der sogenannten DOPIG, auf Ebene des Bundes, aber auch der Länder. Nebenher würde so eine Partei auf eine Beschränkung der Amtszeit von Ministern und Abgeordneten eintreten. Ich denke, zwei Legislaturperioden genügen. Generell geht es darum, dass wir das Denken in diesem Land verändern. Weg von der ängstlichen Orientierung am helfenden Staat hin zu einem Land der Unternehmenden, von Menschen, die etwas anpacken. Jetzt könnte der ein oder andere Hörer denken, ist nicht die FDP so eine Partei? Könnte sie es nicht sein? Ich würde sagen, wäre sie es, dann wäre sie jetzt nicht in ihrer Existenz bedroht. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören zu danken. Die Folge wurde wieder etwas länger, aber ich fand das Gespräch mit Professor Kurz war es definitiv wert. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.